Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Und gleich mal einem neuen Rekord. Unsere monatliche Reichweite ist auf unfassbare 25,1 Millionen gestiegen. Noch nie haben so viele Menschen Tomorrow gestreamt, geschaut, gehört, gelesen oder live erlebt. Danke dafür, Freunde. Ihr seid echt der Wahnsinn. Und heute gibt es die nächste Erfolgsgeschichte. Live aus dem Machtzentrum des Fußballs mit seinem ersten großen Interview von Borussia Dortmund, der neue CEO Carsten Kramer.
Ich ziehe wirklich immer meinen Hut vor Bayern München. Aber wir positionieren uns als Borussia Dortmund und die echte Liebe verkörpert das, was Borussia Dortmund ausmacht. Und dann sind wir wirklich mehr als nur ein Fußballverein. Ich glaube, wir verkörpern etwas, was in diesen turbulenten Zeiten nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Kirche, Religion, Politik kommen alle in Straucheln. Aber die Fußballgemeinschaft und insbesondere die schwarz-gelbe Familie, die hat eine starke Bindungskraft. Was mich antreibt, ist wirklich die Leistungsbereitschaft. Ich möchte, dass wir alle eine Extrameile gehen. Das geht auch nicht anders. Das geht übrigens in unserem Land auch nicht anders. Immer nur so weiterzumachen und den Wohlstand zu verwalten, das wird dazu führen, dass wir Wohlstand verlieren. Sich immer nur auszuruhen auf dem, was war, das wird nicht funktionieren. Ich finde zum Beispiel die Diskussion über Arbeitszeiten, die finde ich aberwitzig. Keinem von uns würde schlechter gehen, wenn wir am Tag eine halbe Stunde mehr arbeiten müssten. Wenn uns wirklich Arbeitsstunden fehlen, ist doch die einfachste Lösung, wenn ich einfach eine halbe Stunde dranlege. Das wird doch meiner Gesundheit nicht abträglich sein.
Hier ist also der neue FC Bayern Jäger, der Challenger im internationalen Sportbusiness, Carsten Kramer. Als neuer CEO von Borussia Dortmund geht er jetzt in seine erste volle Saison. Der berühmte Claim vom BVB heißt ja echte Liebe. Aber kann Dortmund auch echte Titel? Er sagt es uns. Aber was denkt ihr dazu? Schreibt es mir gleich in die Kommentare oder als DM. Was ich aus diesem Gespräch mit Carsten mitnehme, ist auf jeden Fall die Art, wie er Leadership vorlebt. Das geht weit über Dortmund hinaus. Da kann auch Deutschland viel von lernen. Und seine Karriere, die ist wirklich so anders als erwartet. Jura studiert, abgebrochen, Stadionsprecher geworden, als Vermarkter zu Sport 5 gewechselt, Millionen Deals gemacht, dann Marketing, Digitalisierung, Internationalisierung und jetzt hoffentlich die Titelisierung in Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Und Stichwort echte Liebe, abonniert Tomorrow, damit wir dir hier jede Woche genau das mitgeben können, was du wirklich liebst. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst, draußen. Auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Premiere heute bei Tomorrow. Das allererste Mal, dass wir im Headquarter von Borussia Dortmund sind und hier gleich in Blickweite vom Stadion. Legendäre gelbe Wand. Danke, dass du das möglich machst, Carsten.
Ja, schön, dass ihr die weite Reise aus München angetreten habt. Schöner, euch hier in Dortmund willkommen zu heißen, als dass ihr mich nach München gequält hättet.
sensationell hier zu sein. Und du bist natürlich im Moment, finde ich, die spannendste Persönlichkeit im Fußballbusiness. Und du hast
dann
erst
mal richtig hinsetzen.
Ja, bitte, setz dich
ein Einstieg.
Du hast dein halbes Leben hast du im Marketing verbracht. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, mit denen du gearbeitet hast, sagen die immer, du bist ein Dealmaker. Jetzt startest du als CEO in deine erste völlig neue Saison. Und deshalb würde ich gerne mal gleich mit einem harten Pitch anfangen. Okay, gleich mal mit einem harten Marketing-Pitch. Unter deiner Führung wird Borussia Dortmund ein Titelclub oder bleibt Dortmund der Verein, der Weltstars für andere Vereine ausbildet und dann meist Bienen verkauft?
Ah, da stecken ja viele Aussagen in deiner Frage, die ich quasi versuchen muss zu entkräften. Wir sind ja ein Club, der schon viel erreicht hat. 1909 gegründet. Klar fühlt sich das nach einer solchen Saison so an, als ob wir sehr, sehr weit weg von der Titelfähigkeit sind. Aber wir haben 2021 zuletzt den DFB-Pokal gewonnen. Wir standen im Champions-League-Finale. Ja, wir haben vor 2 Jahren gegen Mainz 05 auf der Zielgeraden leider das entscheidende Tor dann nicht mehr gemacht. Aber dem BVB die Titelfähigkeit abzusprechen oder umgekehrt zu sagen, mit mir kommt sie womöglich zurück, das trifft ja nicht den Kern. Wir sind zum 11. Mal hintereinander in der Champions League. Wir sind 2011, 2012 deutscher Meister geworden. Ein paar Pokalsiege mehr sind dazugekommen. Also ich glaube, der BVB hat in seiner langen Geschichte gezeigt, dass er titelfähig ist und natürlich treibt uns für die Zukunft an, auch wieder Titel zu gewinnen, wenn man denn auch anerkennen muss, dass es natürlich immer herausfordernder und immer ambitionierter, wenn nicht gar schwieriger wird.
Ist es ambitioniert, ist es schwierig oder ist es einfach auch unmöglich, dass so stark wie Bayern ist, dass es ohnehin keinen Weg an Bayern vorbeigeht?
Also unmöglich, das wäre eine komplette Selbstaufgabe. Das treibt uns überhaupt nicht an. Aber man muss zunächst mal anerkennen, dass Bayern München das ganz herausragend gut macht. Das ist natürlich eine langweilige Aussage, dass man sich nicht sofort in so eine Rivalität stürzt und permanent den Kampf eröffnet. Aber Bayern macht's einfach sehr gut, spielen überragenden Fußball, haben wirtschaftliche Möglichkeiten, an die wir definitiv nicht herankommen werden. Das muss man akzeptieren. Und deshalb müssen wir uns um uns kümmern. Wir müssen mit uns im Reinen sein. Wir müssen wissen, wofür wir stehen. Also wenn uns nur das Überholmanöver antreiben würde, dann funktioniert das nicht. Wir stehen für etwas und wenn du dir mal vor Augen führst, dass wir jetzt, ja, wir sind ein paar Mal nicht Meister geworden, aber der Kreis derer, der sich für Borussia Dortmund interessiert, ist ja größer geworden. 245.000 Mitglieder, dieses Stadion, der Signal Iduna Park ist immer ausverkauft. Warum sind wir denn so attraktiv, wenn wir kein Meister werden können? Also es muss ja einen Grund geben, sich mit dem BVB zu identifizieren. Und mit dieser Kraft, glaube ich, werden wir auch in der Lage sein, weiter der Angreifer, der Herausforderer zu sein. Und deshalb, ja, Titel zu gewinnen treibt uns an. Ja, Titel zu gewinnen wird immer schwieriger und herausfordernder. Aber ich würde niemals sagen, dass es unmöglich ist.
Aber was genau, Carsten, macht denn diese Magie von Borussia Dortmund aus? Es gibt hier die gelbe Wand, 80.000 Menschen in diesem Stadion und ja, auch wenn es keinen Titel gibt oder in dieser Saison keinen gab, bleiben die Fans da und der Verein wächst.
Ja, wir sind schon eine extrem starke Gemeinschaft. Manchmal unterstellt man uns ja ein bisschen zu viel Gefühligkeit, aber ich glaube, das ist eine Stärke, diese Emotionalität, diese Bindungsfähigkeit, diese Verbindungskraft, die wir haben, die macht den Menschen Freude. Und ich glaube, gerade in diesen aufgeregten Zeiten braucht man so einen Ruhepol, braucht man einen Ort, an dem man warmherzig aufgenommen wird. Das verkörpert Borussia Dortmund. Das hat auch nichts damit zu tun, dass auf dem Rasen Menschen spielen, die ein paar Euro mehr verdienen. Das wird ja immer gerne so ein bisschen in Widerspruch gesetzt. Ich glaube, wir sind eine richtig starke Gemeinschaft. Ich bin vor ein paar Wochen noch in Asien gewesen, um unsere Tour nach Japan vorzubereiten. Und wenn man merkt, wie sich die Menschen auf dem BVB freuen, obwohl wir am Ende des Tages nur Zweiter geworden sind, dann sind wir wirklich mehr als nur ein Fußballverein. Ich glaube, wir verkörpern etwas, was in diesen turbulenten Zeiten nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Kirche, Religion, Politik kommen alle in Straucheln. Familie gibt einem natürlich noch Rückhalt. Aber die Fußballgemeinschaft und insbesondere die schwarz-gelbe Familie, die hat eine starke Bindungskraft.
Ist diese schwarz-gelbe Familie stärker als die rot-weiße von Bayern München? Die Familie, der Zusammenhalt? Oder wie beobachtest du das?
Ich würde uns ungern vergleichen. Also ich, egal wie, in welche Richtung wir uns in den nächsten Minuten unterhalten werden, ich ziehe wirklich immer meinen Hut vor Bayern München. Das mag dann medial langweilig klingen. Das wird auch nicht dazu führen, dass ich mich in Ehrfurcht ergebe. Ganz im Gegenteil. Wir wollen angreifen. Die Bayern machen es einfach gut, aber wir positionieren uns als Borussia Dortmund. Und ich finde schon, dass beide Vereine es hinbekommen haben, sich so zu positionieren, nicht um sich voneinander abzugrenzen, aber um klar zu machen, für was sie stehen. Und die echte Liebe verkörpert das, was Borussia Dortmund ausmacht. Und hab vielleicht nochmal vor Augen, wie der letzte Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gelaufen ist. Wir haben uns 8 Wochen vorher von Sebastian Kehl getrennt. Und trotzdem war es uns, aber auch Sebastian, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, sich ordentlich voneinander mit Anstand und Würde zu verabschieden. Und Sebastian Kehl als ein großartiger Borusse wird nach 24 Jahren Tätigkeit vor der Südtribüne, von der Südtribüne verabschiedet. Unsere Spieler, die irgendwann mal den Verein verlassen haben, freuen sich jedes Mal wieder zurückzukommen. Da wird keine schmutzige Wäsche gewaschen. Und ich glaube, das spricht dann für diese Familienqualität Borussia Dortmund.
Jetzt hast du den Namen gerade schon gedroppt, Sebastian Kehl. Warum ist er gegangen? Warum musste er gehen? Wenn man sich die Vita von Borussia Dortmund anguckt, sah es ja lange so aus, als wenn er eigentlich der nächste Big Boss werden sollte. Was ist passiert? Warum die Trennung?
Es gibt so Momente im Sport, die kennst du auch, die kennen wir alle. Es gibt Situationen, da überlegt man sich, geht es weiter, funktioniert es noch? Und ich will das jetzt gar nicht großartig ausschmücken, wenn denn auch wahrscheinlich ein Podcast er danach verlangt und schreit, quasi mehr Hintergründe preiszugeben. Aber wir waren der Meinung, gemeinsam am Ende des Tages sogar, dass es einen Punkt gegeben hat, wo wir beide eine Veränderung brauchen. Und ich habe das auch ganz oft schon hier im Hause und nach draußen erzählt. Sebastian hat ja nichts im klassischen Sinne verbrochen oder falsch gemacht, sondern wir haben jetzt den Punkt verspürt, wo wir glaubten, eine Veränderung tut beiden Seiten gut. Dafür gibt's dann fast nie den idealtypischen Zeitpunkt. Wir glauben aber, dass wir es in der Länderspielpause noch genau rechtzeitig gemacht haben, nämlich so, dass wir uns neu orientieren konnten, aber Sebastian auch genug Zeit hatte, seine Zukunft zu planen. Und deshalb, glaube ich, war das die definitiv richtige Entscheidung, die Lars Ricken dort getroffen hat, eine Veränderung herbeizuführen, die einfach nach einer sehr, sehr langen Zeit dann überfällig ist das völlig falsche Wort, deshalb will ich es auch nicht wissen. Aber es war einfach der richtige Moment, an der Stelle getrennte Wege zu gehen.
Okay. Carsten, du hast gerade wunderbar beschrieben, diese Familie Borussia Dortmund, was das ausmacht, wie hier alle zusammenhalten. Jetzt gab es gerade einen Satz von Aki Watzke, dem Präsidenten vom BVB, der gesagt hat, wir müssen mehr Titelgier haben als Wohlfühloase. Ist das, was du beschrieben hast, ist das nicht eine Wohlfühloase, wo sich jeder wohlfühlt, wo sich jeder gesehen fühlt und wo sogar noch jemand, der geht, noch so einen tollen Abschied bekommt?
Das kann man so interpretieren, wenn man es böswillig machen möchte. Ich glaube, dass positive Energie nur entsteht, wenn wir auch ein positives Mindset haben. Und dazu gehört eben auch, mit Menschen immer wertschätzend und angenehm umzugehen. Natürlich hat Aki recht, dass wir zu viel Harmonie im Leistungssport auch nicht schaffen können, denn der Leistungssport braucht Anreize. Ich glaube aber, dass wir hier ein Umfeld haben, was sich gerade neu sortiert, neu aufstellt, was deutlich macht, dass wir mutig in die Zukunft gehen wollen, dass wir neue Ideen haben, dass junge Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ich will jetzt den Ole Bog nicht überstrapazieren, aber ich glaube, alleine diese Personalie steht für den Weg, den wir in Zukunft gehen wollen. Und von daher werden wir alles dafür tun, ein positives Reizklima zu schaffen, das für den Leistungssport und für Ambitionen den optimalen Nährboden bietet.
Du hast gerade Ole Bog genannt, den Namen für alle aus der Tomorrow Community, die nicht so tief in dem Fußballbusiness sind. Er kommt von Elversberg und ist euer neuer Sportdirektor.
Genau, genau.
Wenn du jetzt deinen Masterplan im Kopf hast, und den hast du bestimmt im Plan, weil du so lange natürlich aus dem Marketing kommst und Strategien machst. Was ist so deine Vision, die du für den BVB hast. So, jetzt die neue Saison, 3-Jahresplan, 5-Jahresplan. Wo willst du mit dem Verein hin?
Also erstmal, wenn ich über mich persönlich sprechen darf, weiß ich das sehr, sehr zu verschätzen, welche verantwortungsvolle Aufgabe mir übertragen worden ist. Also ich bin jeden Tag mega stolz, dass ich diesen Verein repräsentieren darf. Und ich muss mir übrigens auch immer im Klaren sein, dass das eine endliche Verantwortung ist. Man darf sich selber nicht überhöhen. Ich habe jetzt hier mit einem Team von über 1000 Kolleginnen und Kollegen, wir sind 4 Geschäftsführer zusammen, die für die jeweiligen Fachbereiche stehende Verantwortung übertragen bekommen. Die Zeit, für die ich hier verantwortlich sein darf, den Verein bestmöglich aufzustellen. Die endet aber auch irgendwann. Also man muss aufpassen, dass man sich nicht überhöht. Und man muss immer wieder auch vor Augen haben, dass der Verein schon seit 1909 besteht und dass schon viele Menschen den Verein zu diesem großartigen Verein gemacht haben. Wenn ich überlege, was Aki Watzke in den letzten 20 Jahren hier geschaffen hat, von der Insolvenz quasi aus der Pathologie zu einem absolut titelfähigen Aushängeschild des deutschen Fußballs, dann ist das etwas, dann ist das ein Top-Fundament, auf dem wir jetzt quasi aufsetzen dürfen. Aber natürlich sind wir gerade dabei, auch ein Zukunftsbild zu entwickeln. Ich glaube nur, dass man aufpassen muss. Erstmal ist der Fußball sehr, sehr schnelllebig. Er lebt natürlich auch sehr, sehr stark vom Ergebnis des Wochenendes. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr davon abhängig machen, weil dann lässt man sich von der Emotion und der Euphorie eines Sieges oder einer Niederlage treiben. Also deshalb braucht man schon ein Zielbild. Aber man ist natürlich so vielen tagesaktuellen Entwicklungen und Schwankungen unterlegen, dass man tunlichst gut beraten ist, jetzt nicht irgendein Ziel für die nächsten 3 Jahre auszurufen. Was uns antreibt, ist aus uns selber das Maximale herauszuholen, das Potenzial, was wir haben, zu entwickeln und zu etwas Außergewöhnlichem werden zu lassen. Und das, was wir machen, immer mit Mut, mit Leidenschaft und mit absoluter Hingabe. Und wenn man das verinnerlicht, dann ist Erfolg definitiv nur eine Frage von Zeit.
Was ja bei dir das Spannende ist, Carsten, dass du so eine extrem außergewöhnliche Karriere hast. Ich meine, du hast mal angefangen als Stadionsprecher. Du bist seit 2010 schon bei Borussia Dortmund. Du kennst den Verein so lange. Du hast Marketing gemacht, Digitalisierung, Internationalisierung. Und ich stelle mir das so bei dir vor, du bist die ganze Zeit hier. Du machst die großen Deals. Du hast die Deals mit Puma gemacht, mit Vodafone gemacht. Und irgendwann kommt der Call und du hast die Chance, an die Spitze zu kommen, Sprecher der Geschäftsführung zu werden. Da hast du doch irgendwas im Kopf, wo du sagst, yes, und das ändere ich jetzt. Das setze ich jetzt um. Das war schon immer mein Punkt, den ich schon immer gesehen habe.
Nee, ich glaube, dass ich bin definitiv kein Typ, der sich über die Veränderung definiert. Ich finde, und deshalb habe ich das gerade auch schon einmal hervorgehoben, der Verein ist so hervorragend aufgestellt. Das war ja fast eine geräuschlose Übergabe des Staffelstabes an mich von Aki Watzke, wenn wir nicht diese Diskussionen um das Präsidentenamt gehabt haben. Das an mich herangetragen worden ist, hat mich mega gefreut. Aber Aki Watzke und ich, wir haben ja vorher schon einen super Doppelpass gespielt und wir spielen den jetzt auch. Und ich will ja eigentlich nur das weiter fortsetzen. Und ich bin hier ein Dienstleister für den Verein. Und klar habe ich meine Träume, aber die behalte ich in der Regel für mich und ich mag es nicht, irgendwelche Dinge groß anzukündigen und zu proklamieren. Lass uns arbeiten. Klar brauchen wir ein paar Veränderungen, die dann auch sichtbar sind. Und ich glaube, dass wir, und deshalb nochmal die Veränderung im sportlichen Bereich, wir haben in der Kommunikation ein paar Dinge geändert, wir haben ein paar neue Leute auch an Bord geholt. Das sind so Maßnahmen, die würde ich aber ungern ins Schaufenster stellen. Im Schaufenster steht der Sport. Die Menschen sollen die Wirkung irgendwann spüren. Ich will aber nicht über die Maßnahmen permanent sprechen, die vielleicht zu einer veränderten Wirkung führen. Und deshalb bleibe ich da sehr, sehr gerne meinem Prinzip treu. Arbeiten, machen, gelegentlich, so wie jetzt mit dir und bei dir darüber sprechen. Aber ansonsten, die Öffentlichkeit wird sich schon ihre eigene Meinung bilden, ohne dass ich mich immer permanent zu allen möglichen Themen meine äußern zu müssen und zu erzählen, was wir denn alles vorhaben.
Das klingt so bescheiden, wenn du das sagst.
Das ist auch Borussia Dortmund, ist authentisch. Warum soll ich jetzt hier vollmundig und großspurig irgendetwas verkünden? Ist eh nicht meine Art, passt nicht zu Borussia Dortmund und hat weder für mich noch für Borussia Dortmund irgendeinen Mehrwert.
das soll jetzt hier kein Podcast über Aki Watzke werden, aber habe ich nicht gerade noch von ihm gelesen, dass er gesagt hat, wir müssen mal breitbeiniger auftreten?
Ja, Selbstbewusstsein muss ja nicht immer dazu führen, dass ich laut sein muss. Und wir spielen ja hier wirklich einen gepflegten Doppelpass miteinander. Wir haben Aki Watzke auch weiterhin als Präsident an Bord. Ich kann von seiner Erfahrung permanent profitieren. Breitbeinig auftreten im Sport ist, glaube ich, die beste Antwort. Erfolgreich Fußball spielen, attraktiven Fußball spielen. Das haben wir in dieser zurückliegenden Saison schon des Öfteren gezeigt. Und du hast ja auch mitbekommen, in den letzten Wochen präsentiert sich Borussia Dortmund ja von seiner allerbesten Seite. Wir gewinnen Fußballspiele, es gibt wenig Kritik, es gibt überhaupt keine Diskrepanzen, keine Meinungsverschiedenheiten, keine Indiskretionen. Das ist die Stärke von Borussia Dortmund. Die wollen wir weiterentwickeln und dann werden wir auch als Borussia Dortmund stark und breitbeinig in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Inwiefern ist das schon die Wirkung deiner Arbeit? Weil du bist ja hier schon in der neuen Funktion seit November 2025. Und ich habe natürlich in Vorbereitung auf den Podcast mit ein paar Leuten geredet, die dich kennen und beobachten. Und da sagen einige doch schon, dass du das hier ganz schön auf links drehst, dass du ganz schön alles dir genau anguckst, dass du sehr in den Details bist, dass du in allen Bereichen mehr Leistung forderst. Und was ich krass fand, und da müssen wir auch gleich drüber reden, über dein Leadership, dass du viel erwartest, aber was einer mir sagte, dass du auch krass bist, dass du die Leute dann lobst, dass es immer mal wieder passiert, dass du irgendwo reinkommst und sagst, hey, ich habe gesehen, ihr habt einen guten Job gemacht, danke. Habt ihr gut gemacht, super, weiter so.
Wenn du das so wahrnimmst, dann lasse ich das jetzt mal stehen und freue mich darüber, dass das so wahrgenommen wird. Ja, ich versuche schon Impulse zu geben. Ich versuche zu inspirieren, ich versuche zu motivieren. Klar wird es auch mal unangenehme Momente geben. Wir haben ja auch schon uns von ein paar Kolleginnen und Kollegen getrennt. Da versuche ich dann sehr direkt zu sein, weil ich einfach glaube, dass so Schwelbrände keinem wirklich helfen, wenn man merkt, dass das nicht passt. Ich finde, dann muss man gemeinsam so viel Wertschätzung einander haben, dass man sich dann auch die Wahrheit sagt und sagt, es passt nicht, es deckt sich nicht mit unserer Erwartungshaltung. Aber ich bin eher froh darüber, dass du so ein Feedback erfährst, als dass ich dir jetzt permanent erzählen würde, was wir hier machen. Wenn es so wahrgenommen wird von den Kolleginnen und Kollegen, auch vom Umfeld, dann freue ich mich drüber. Was mich antreibt, ist wirklich die Leistungsbereitschaft. Ich möchte, dass wir alle eine Extrameile gehen. Das geht auch nicht anders. Das geht übrigens in unserem Land auch nicht anders. Also immer nur so weiterzumachen und den Wohlstand zu verwalten, das wird dazu führen, dass wir Wohlstand verlieren. Das kann man auf Borussia Dortmund auch übertragen. Sich immer nur auszuruhen auf dem, was war, das wird nicht funktionieren. Wir müssen mehr tun, wir müssen kreativer tun. Wir müssen uns wieder die Frage stellen, wie können wir Abstände zu Wettbewerbern verringern? Und übrigens gelegentlich auch einmal zurückschauen. Hinter uns sind ja auch noch welche, die uns sowohl international als national das Leben auch schwer machen wollen. Also wir müssen schon uns selber ein bisschen mehr zumuten. Wir müssen eine Extrameile gehen. Und wer brennt und wer diese Leidenschaft hat, der wird Borussia Dortmund nach vorne bringen.
Du hast ja gerade spannenderweise wirklich den Blick geweitet, eben, dass du nicht nur über Borussia Dortmund gesprochen hast, sondern eben auch über Deutschland. Ist das Gefühl, das du auch hast, wenn du in die Welt guckst, wenn du auf Deutschland schaust, auf die Industrie, die gerade überall struggelt? Viele Jobs gehen gerade verloren. Ich nehme an, das wird man auch in Dortmund sehr, sehr spüren, wie hart die Wirtschaft im Moment getroffen ist. Hast du das Gefühl, dass da diese Leistungsbereitschaft, dieser Hunger, die Extrameile gehen zu wollen, auch fehlt?
Fehlt ist mir zu negativ, weil ich immer versuche, daraus das Ganze positiv zu analysieren und die richtige positive Ableitung vorzunehmen. Ich glaube, wir könnten viel mehr erreichen, wenn wir mehr machen, wenn wir die Extrameile gehen. Ich finde zum Beispiel die Diskussion über Arbeitszeiten, die finde ich aberwitzig. Keinem von uns würde schlechter gehen, wenn wir am Tag eine halbe Stunde mehr arbeiten müssten. Wenn wir uns darüber beklagen, dass uns Arbeitskräfte, wenn uns wirklich Arbeitsstunden fehlen, ist doch die einfachste Lösung, wenn ich einfach eine halbe Stunde dranlege. Das wird doch meiner Gesundheit nicht abträglich sein. Also und ich mache das doch auch gerne. Also vielleicht muss ich mir gelegentlich mal die Frage stellen, ist das, was ich mache, das, was ich gerne machen möchte? Vielleicht muss ich mich umorientieren, damit ich mehr innere Zufriedenheit verspüre. Aber das, was ich hier mache bei Borussia Dortmund, was ich hier machen darf, das treibt mich von morgens bis abends an. Und von daher empfinde ich keine Minute als dem Arbeitgeber geschenkte Zeit, sondern ich mache das gerne. Und ich finde, ein bisschen mehr machen zu wollen, auch ein bisschen widerstandsfähiger zu sein. Warum denn nicht? Das tut doch keinem weh. Und vor allem, wenn ich merke, dass wir gerade alle in so ein paar Schwierigkeiten sind. dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wie kommen wir da raus? Und wenn wir ein bisschen mehr tun, ich war vor 2 Wochen in Asien, wenn ich dort dann die Rahmenbedingungen sehe, dann denke ich mir immer noch, boah, uns geht's doch hier eigentlich gut. Klar, es gibt immer negative Ausreißer, die gilt es auch zu verhindern, aber so vom Grundsatz etwas anderes Mindset, hat mich wirklich total erschrocken, als der Bundeskanzler jetzt auf dem DGB-Kongress, der spricht einfach mal Themen an, die man ansprechen muss und die man auch ansprechen müssen darf. Da kann man doch nicht permanent sofort für ins Achtung gestellt werden. Also man muss doch auch mal sich unangenehme Dinge zumuten und dann mal da gemeinsam darüber reden, wie man aus so einer Situation rauskommt, ohne dass man sofort wieder aufgeregt versucht, seine Besitzstände zu schützen. Das ist etwas, was mich so gesamtpolitisch gerade ein bisschen ernüchtert, und das versuche ich dann auf uns zu übertragen und sagen, hey, lass uns doch hier beim BVB mit aller Energie, mit aller Leidenschaft daran arbeiten, dass wir noch besser werden. Wir als Arbeitgeber müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass du als Kollege, Kollegin daran Lust hast, und dann kann daraus was richtig Gutes werden.
Carsten, mich interessiert dann nochmal deine gesellschaftspolitische Sicht, was du gerade so beschrieben hast. Warum ist das passiert? Was ist aus deiner Perspektive in Deutschland passiert, dass wir uns in so eine, ich nenne es mal, Wohlstandswatte gepackt haben und ja, solche Diskussionen führen wie, ah nee, wir würden gerne weniger arbeiten, obwohl wir ja jeden Tag sehen, wenn wir auf unser Handy gucken, wie viel Krise in der Welt ist, und trotzdem gibt es gerade überall Streiks. Ich komme gerade aus München, da streikt gerade die Straßenbahn, weil die nicht mehr 36 Stunden arbeiten wollen, sondern noch 35, und man denkt so, ja, warum eigentlich? Ne? Was ist passiert, dass wir so in Wohlstandswatte sind?
Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, und ich versuche es dann immer so zu halten, dass ich in meinen Umfeldern alles dafür tue, dass sich in denen zumindest etwas anders fällt. Das fängt bei mir zu Hause in der Familie dann an, dass ich mir auch die Frage stelle, wie können Kinder, die in einer gewissen sicheren Umgebung groß werden, trotzdem zukunftsfähig, resilient werden? Wie können auch die über bestimmte Linien mal gehen, damit sie eben auch Grenzbereiche ausloten? Ich glaube, man muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Als Arbeitgeber kann ich das beim BVB, als Familienvater kann ich das in meiner Familie. Für die Politik ist das natürlich unfassbar schwer, vor allem wenn man sich dann auch immer Mehrheiten suchen muss, um seine Überzeugungen durchzusetzen. Aber ich glaube, was helfen würde, wäre einen wirklich offenen Diskurs dazu zuzulassen. Eine Diskussion, die dann nicht auch immer zum Bashing der anderen Seite führt. Also dieses Extreme, was dann immer wieder aufeinanderprallt. Es gibt ja nur noch Schwarz und Weiß. Vielleicht ist das übrigens auch ein Grund, warum der Fußball so gut funktioniert, weil der beruhigt ein bisschen, der führt die Menschen wieder zusammen. Wir haben, würde ich sagen, mittlerweile in der Politik und in der öffentlichen Auseinandersetzung eine größere Rivalität als in manchem Fußballderby. Das ist auch irre. Aber der Fußball hat so eine Lagerfeuerromantik, der eint die Menschen. Und ich glaube, die Menschen haben auf diesen überspitzten Streit, der dann nicht lösungsorientiert ist, haben die Menschen irgendwann, sind sie dessen überdrüssig. Vielleicht kommt auch so Protest zustande, der sich dann auch in anderen politischen Mehrheitsverhältnissen ausdrückt.
Kann ich 100% nachvollziehen. Ich glaube, die Menschen wollen einfach Erfolg. Und sie wollen einfach mal Lösungen, und sie wollen gar nicht diesen Streit, der immer da ist. Aber mir ist gerade...
Aber auch ruhig mal offen diskutieren, ohne dass dem anderen sofort wieder unterstellt wird, er handelt gegen die Interessen der anderen. Also man muss doch mal auch diskutieren können, und dann muss man aber auch nach einer Lösung suchen. Das finde ich, genau wie du gerade gesagt hast, extrem wichtig.
Mir ist gerade ein Bild in den Sinn gekommen, als du das erzählt hast, Carsten, dass ich natürlich die Bundesliga-Tabelle im Kopf habe, Bayern auf 1, ihr auf 2. Und ich habe mir gerade vorgestellt, auf dieser Tabelle, wo ist eigentlich Deutschland? Und Deutschland war ja oftmals Tabellenplatz 1. Und mittlerweile, wenn man sich mal die Welt anguckt und man würde Deutschland auf einen Tabellenplatz sehen, sieht man ja, dass Deutschland immer weiter zurückgeht und heute wahrscheinlich schon keinen Champions-League-Platz mehr hat. Was ist passiert, dass wir das als Land, bevor wir gleich nochmal über Dortmund reden, aber als Land, dass wir diese Spitzenposition verloren haben, dass wir diese Titelgier, wie wir es ja gerade angesprochen haben bei Dortmund, als Land verloren haben und zulassen, dass wir als Land runtergehen? Wann ist das passiert? Warum ist das passiert?
Also wir haben natürlich die faszinierende Gabe, uns auch immer runterzuziehen. Also bei uns ist ja selbst 30 Grad kein schönes Wetter, sondern einfach zu heiß. Ne? Also diese Fähigkeit besitzen wir. Die ist übrigens hier in Dortmund auch ein bisschen ausgeprägt. Also der Dortmunder hat schon so ein bisschen die Fähigkeit, über seinen BVB etwas anders zu denken als derjenige, der etwas weiter weg ist. Und immer dann, wenn wir haben ja mittlerweile 3 Auslandsbüros in Shanghai, Singapur und New York, sind wirklich viel im Ausland unterwegs. Ich finde, dass wir schon noch als Deutschland, aber auch als Borussia Dortmund einen sehr, sehr guten Ruf genießen. Also Made in Germany bleibt ein Qualitätsmerkmal. Und Fußball in Deutschland und der BVB sind dann auch Sinnbilder dessen. Deshalb glaube ich, ist unser Ruf, je weiter man wegkommt, von der Heimat nicht so schlecht, wie sich das manchmal in der Heimat anfühlt. Und trotzdem, finde ich, müssen wir aufpassen, dass Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit nicht in Selbstgefälligkeit umschlagen und wir ins Machen kommen. Und ich glaube, dieser Fleiß, dieser Antrieb, etwas zu bewegen, etwas machen zu wollen, mehr leisten zu wollen, der muss wieder gefördert und unterstützt werden. Und der treibt Menschen in anderen Regionen in einer anderen Qualität an, als man das aktuell in unserem eigenen Land empfindet.
Du hast gerade gesagt, dass du in Asien warst, dass ihr da ein Büro habt. Was erlebst du da? Was siehst du da? Was anders ist, was dich auch beeindruckt?
Die Menschen sind, aus meiner Sicht, packen die alle mehr an. Die lamentieren nicht, die machen. Sind sicherlich auch hier und da andere Staatssysteme, die vielleicht auch autokratischer sind und mehr top-down vorgeben. Aber die Menschen sind sehr ambitioniert, sind sehr ehrgeizig, wissen, dass sie etwas tun müssen. Bei denen ist der Wohlstand auch noch etwas aktueller und frischer als vielleicht bei uns. Wir sind ja, meine Generation ist ja quasi im Wohlstand groß geworden. Das gilt ja nicht für alle Länder und für die Generation vor. Meine Eltern mussten sich Dinge anders erarbeiten. Aber diese Leistungsbereitschaft, die finde ich an der einen oder anderen Stelle schon ausgeprägter als bei uns.
Ja, spannende Perspektive. Und gleich, weil jetzt kommt wahrscheinlich wieder viel Hate, so nach dem Motto, ja, das ist eine Diktatur, dann geh doch nach China. Deshalb kurz Shoutout hier an die Tomorrow.
Ich bin immer, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, ich bin immer noch ein sehr, sehr stolzer deutscher Staatsbürger und ich werde bei jeder Gelegenheit den erstbesten Werbeblock für unser Land vortragen. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, dass dieser Werbeblock nicht Kratzer bekommt und wir müssen etwas mehr dafür tun. Wir müssen wieder ins Doing kommen, ins Arbeiten kommen. Und dieses permanente Beschreiben von Problemen, neue Erkenntnisse gewinnen, bringt nichts weiter. Einfach mal lösen und selber den Anfang machen.
Ich würde in den Werbeblock von dir noch gerne einen Satz reinschreiben. Und zwar, aus meiner Perspektive darf sich ja Erfolg und Demokratie gar nicht ausschließen. Wir können ja immer nicht sagen, ja, die anderen sind so erfolgreich, aber die haben eine schwierige Regierung. Wir müssen sie irgendwann mal schaffen, dass wir auch Demokratie und Erfolg wieder zusammenbringen. Das haben wir ja mal gehabt. Das hat Deutschland ja mal stark gemacht. Das muss man ja sagen.
Erfolg macht doch auch Spaß. Also manchmal hat man ja sogar den Eindruck, dass das Wort Erfolg negativ konnektiert ist. Also auch gewinnen zu müssen oder zu dürfen, erfolgreich zu sein, einen gewissen Wohlstand zu verteidigen, das ist doch eine schöne Ausgangslage. Und dann trotzdem auch noch Dinge, die nicht gut sind, besser zu machen, das kann einen doch antreiben.
Absolut. Carsten, dann lass uns über Erfolg sprechen.
Genau, lass uns über das reden, was wir im Zweifel besser beeinflussen können.
Ja, ich sag jetzt, ich frag mal für einen Freund oder ich frag mal für diese 80.000 Fans, die immer gerne ins Stadion kommen. Carsten, wann gewinnt Dortmund den nächsten Titel?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden alles dafür tun, dass wir zeitnah wieder in die Sphären vorstoßen, dass wir Titel gewinnen. Ist natürlich super schwierig, super ambitioniert, weil der Wettbewerb eben auch nicht schläft. Und auch das internationale Umfeld natürlich immer ambitionierter wird. Ich habe die Tage noch eine Tabelle der UEFA gesehen, mit welchen Vereinen wir da quasi auf Augenhöhe unterwegs sind. Wenn man dann überlegt, dass wir Borussia Dortmund sind und eben nicht aus einer Hauptstadt kommen und auch aus einer Region, die dann vielleicht sich nicht mit Mailand, Madrid, London, Paris vergleichen kann, dann finde ich das schon extrem bemerkenswert, was wir zuletzt erreicht haben. Aber klar, wenn man auf dem Niveau unterwegs ist, wie das Borussia Dortmund tut, dann ist es legitim, dass die Menschen von uns etwas erwarten, was du durch deine Frage gerade suggerierst. Und ich darf ja hier in dieser Runde so ehrlich sein, mich treibt das auch an. Ich würde aber ungern den Fehler machen, dass ich dir sage, es ist morgen oder übermorgen.
Ist es nicht notwendig, dass man den Fans und Menschen in Dortmund sagt, hey Freunde, in einem Jahr gibt's einen Titel oder in zweien? Brauchen die diese Ansage gar nicht?
Ja, das ist eine Frage, die wir können ja ganz ehrlich sein, die stellt man sich immer wieder. Was bringt es dir, wenn du Ziele auslobst und sie nicht erreichst? Was hast du davon? Wird die Wahrscheinlichkeit dadurch größer, dass du erfolgreich bist? Überleg mal, wenn sich die Politik setzt sich für eine Wahl das Ziel 30 plus X. Du erreichst 29,9 und schon unterstellt dir jeder, du hast eigentlich nichts erreicht. Das ist ja schade, weil die 29,9 sind ja gar nicht so schlecht. Deshalb stellen wir uns wirklich immer die Frage, was ist der Mehrwert, wenn man vollmundige Ziele nach draußen verkündet? Und ich glaube, dass dadurch sich kein bisschen die Wahrscheinlichkeit des Erfolges erhöht. Deshalb glaube ich, ist es besser, sich bestimmte Dinge intern zum Ziel zu setzen und eher etwas zurückhaltender nach draußen zu operieren. Meine persönliche Meinung mag falsch sein, aber ankündigen und immer wieder ankündigen und sagen, jetzt wollen wir es und jetzt wollen wir es. Wenn du mich überzeugst, dass es was bringt, überlegen wir uns vielleicht noch eine Änderung unserer Strategie im Hinblick auf die neue Saison. Aber ich befürchte, wenn du dann nächstes Jahr wieder hier hinkommst und sagst, ja, du hast doch letztes Jahr gesagt, ihr wolltet Meister werden. Und dann sind es die Bayern wieder mit 12 Punkten Vorsprung gewesen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man es anders denken. Also ich treffe unglaublich viele Founder und was ich immer mitnehme aus Gesprächen mit Foundern ist, dass die sagen, das Problem vieler Founder übrigens in Deutschland ist, dass sie das nicht groß genug denken, dass sie ihre Ideen nicht groß genug denken.
Ja, und das ist die Frage. Das heißt ja nicht, dass ich die Idee nicht groß genug denke. Das habe ich ja vorhin auch schon mal versucht klarzumachen. Wir wollen ja unser Potenzial entwickeln. Wir sind mutig. Wir machen das mit Hingabe. Ich bin mir auch sicher, dass wir Erfolg damit haben werden, aber bringt es jetzt was, das nach draußen groß anzukündigen? Ist es nicht besser, alles dafür zu tun, im Innenverhältnis, dass es so wird und so zu denken und so zu arbeiten, aber es nicht immer an die große Glocke zu hängen?
Sag du es mir, du bist der Chef. Ich meine, ihr redet von echter Liebe und bei echter Liebe muss es doch irgendwann die Hochzeit geben.
Ja, aber echt muss auch wirklich, hat auch was mit unserer Heimat zu tun und eine gewisse Bodenstelle. Ich bin ja hier nicht der Lautsprecher der Nation als Borussia Dortmund. Also ich bin froh um solchen Austausch, weil ich versuche aus Gesprächen auch immer einen Mehrwert für uns und für mich zu ziehen. Wenn mich jemand überzeugt, dass das Nico und der Mannschaft hilft, 3 Spiele mehr zu gewinnen, dann nehme ich das in unsere Überlegungen mit auf. Ich glaube da nur nicht dran. Also ambitionierte Ziele sich selber stecken, aber immer die Erwartungen nach draußen zu artikulieren und sie immer weiter zu potenzieren.
Okay, dann pitche ich dir nochmal eine Idee.
Ja, mach mal.
Macht es nicht ein anderes Mindset, wenn ich mir von Anfang an sage, hey, ich bin die Nummer 1 und ich gehe als Nummer 1 auf den Platz. Und mich fegt hier keiner weg, ich feg alle weg. Also wenn ich auf den Platz gehe und sage, ich bin die Nummer 2 und wenn die Nummer 1 kommt, dann ducke ich mich. Ist das nicht eine Frage von Mindset, dass man sagt, hey, ich fühle mich schon ganz anders?
Habe ich das denn jetzt gerade versucht, habe ich das zum Ausdruck gebracht? Wenn du das so wahrnimmst, dann müssen wir daran arbeiten. Also ich würde es mal so formulieren, an Selbstbewusstsein mangelt es uns nicht. Muss ich das immer nur zur Schau stellen? Also muss ich einen gut trainierten Oberkörper immer nur durch ein eng anliegendes Shirt zeigen? Oder ist es nicht auch gar nicht so verkehrt, wenn ich ordentlich trainiert bin und trotzdem ein bisschen Oversize trage, sodass ich weiß, dass ich es bin, ohne dass es der Außenstehende sieht?
Aber dein Shirt ist schon Slimfit, ne?
Ja, wir haben ja darunter auch nicht viel. Nein, so vom Grundsatz her, ich bleib dabei. Selbstbewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Mut ist wichtig. Ambitioniertheit. Und ich hoffe, dass wir das verkörpern. Und ich hoffe, dass diese Energie keine auf dich antrainiert wirkende ist, sondern das ist eine intrinsische. Und die treibt uns alle an. Aber muss ich an jede Kreuzung ein Schild hängen, wir werden Meister? Glaube ich nicht.
Okay.
Sei ambitioniert. Tu Gutes, aber nicht immer drüber sprechen. Machen.
Okay, aber lass uns noch mal einmal über den Meister reden. Ihr seid auf Platz 2, Bayern ist Platz 1. Du bist schon so lange in diesem Business. Du bist jemand, der, da müssen wir noch später drüber reden, über deine Karriere, jemand, der Fußball so leidenschaftlich lange...
Das ist ja Wahnsinn.
schon gleich Halbzeitpfiff. Du lebst Fußball so engagiert. Bayern München, was macht Bayern München, auch aus deiner Markensicht, was macht Bayern München so brutal besser als Borussia Dortmund?
Ich glaube, wir machen es beide für die uns zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen extrem gut. Und die Rahmenbedingungen sind in München für Bayern. Ist übrigens kein Zufall, dass sie den Namen ihres Bundeslandes quasi als Monopolist auch im Vereinsnamen tragen. Geht hier in Nordrhein-Westfalen ja gar nicht, ne? Mit der Vielzahl an Wettbewerbern, bringt das aber sehr gut, finde ich, zum Ausdruck. Wenn du in deiner Landeshauptstadt sitzt und dann eben auch noch so repräsentativ für dein Bundesland in Szene gesetzt wird. Ich glaube schon, dass die Bayern, und das soll überhaupt nicht neidisch klingen, sondern das ist einfach ein objektiver Pluspunkt, den die Bayern haben. Das ist schon ein anderer Standort, München. Das ist ein positiver Standortfaktor, den München hat. Und ich glaube, keiner wird bestreiten, dass mit dem Olympiastadion die Bayern auch von diesem Standort das erste Mal in den 70er Jahren gravierend profitiert haben. Dann machen sie im Management verdammt viele Dinge richtig gut. Der Verein ist an vielen Stellen sehr, sehr gut aufgestellt. Ich würde aber nicht sagen, dass wir als Borussia Dortmund schlecht aufgestellt sind oder schlechter aufgestellt sind. Wir machen das für unsere Rahmenbedingungen eben auch sehr gut. Die Bayern haben sich über Jahre einen Vorsprung erarbeitet. Den aufzuholen ist kaum möglich, führt aber trotzdem nicht dazu, dass wir jetzt die Flinte ins Korn werfen und sagen, das ist Gott gegeben, dass das immer so bleibt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich trotzdem eine sehr hohe.
Du hast ja jetzt eine ganz tolle Position. Du bist der Challenger. Das ist ja manchmal besser, so der Jäger zu sein und nicht der Verteidiger zu sein. Du als Challenger jetzt und ihr als Challenger.
Wir als Borussia Dortmund als Challenger, ja.
Wir Borussia Dortmund als Challenger, das finde ich sensationell. Was hat noch gefehlt, um in diesem Jahr Meister zu werden, um in diesem Jahr Champions League zu gewinnen, um in diesem Jahr DFB-Pokal zu gewinnen? Was war das aus deiner Beobachtung, was gefehlt hat?
Ja, also wir müssen ja mal die Kirche im Dorf lassen und wirklich uns vor Augen führen, wo wir herkommen. Vor anderthalb Jahren sah es ja nicht ganz so gut aus. Wir haben uns in der Winterpause von Nuri Sahin trennen müssen. Das hat uns allen wehgetan, weil wir schon glaubten, mit Nuri eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wenn man dann noch ein bisschen weiter zurückgeht, wir haben das verlorene Champions League-Finale in den Knochen gehabt, aber das Meisterschaftsfinale im Jahr davor gegen Mainz, das hat sicherlich geschmerzt, als wir, überleg mal, wenn der Niki Süle, der macht das 2-2 und in dem Moment sind wir eigentlich Meister, wenn die Bayern dann nicht in Köln das Spiel noch gedreht hätten. Also das war ja, um Haaresbreite wären wir Meister gewesen. Aber wenn man dann überlegt, in welcher Talsohle wir uns befunden haben und was Niko Kovac und seine Mannschaft dort geschafft haben, dann sind wir aus dieser Talsohle richtig gut rausgekommen. Und jetzt haben wir die Saison als Tabellenzweiter verlassen mit 73 Punkten, 8 Punkte vor Leipzig. Ja, wir sind in der Champions League in den Playoffs ausgeschieden und haben uns da gegen Atalanta Bergamo nicht mit Ruhm bekleckert. Wir waren auch nicht zufrieden mit dem frühzeitigen Ausscheiden im DFB-Pokal. Ich glaube aber, um ein Bild zu bemühen, wir haben ein richtig gutes Fundament. Unser Haus steht auf einem sehr, sehr guten Fundament. Und jetzt wollen wir das Haus weiter ausbauen. Wir haben noch Platz im Dachgeschoss. Unser Garten muss noch gemacht werden. Und wir haben auch ein paar Mittel, mit denen wir das ordentlich auf Vordermann bringen können.
Du hast gerade diesen letzten Spieltag gegen Mainz nochmal erwähnt. Das war ja ein Trauma. Ich glaube, für die ganze Region ist dieses Trauma überstanden.
Wir tun alles dafür. Aki hat auch mal vor längerer Zeit gesagt, ich glaube, das steckt uns immer noch in den Kleidern. Da hat er nicht ganz Unrecht. Ich merke das auch an mir, dass ich da als jetzt mit Julian Brandt nochmal der Blick zurückgeworfen wurde, war das Spiel leider auch sehr präsent. Wir sind gut beraten, irgendwann nicht immer den Blick zurückzurichten. Also zu viel nach hinten gucken bringt dann Nackenschmerzen. Und deshalb würde ich sagen, wir versuchen das mal ganz weit unten in die Schubladen zu legen. Es wird punktuell wieder heraufbeschwört werden. Aber unsere Aufgabe ist es, den Blick nach vorne zu richten. Und deshalb würde ich sagen, das ist abgearbeitet und abgehakt. Und ich weiß aber, dass deine Zunft bei erstbester Gelegenheit das wahrscheinlich ausbuddeln wird, wenn wir womöglich nochmal in eine solche Situation kommen würden. Ich glaube, wir haben es abgearbeitet. Ich merke aber trotzdem, dass es bei mir leider auch gelegentlich noch präsent ist.
ich will da gar nicht negativ rein. Ich möchte einfach immer nur wissen, was ist Mindset, was ist Motivation, was ist Leadership, was nimmt man davon mit? Das sind so die Fragen, die mich interessieren und wo ich auch weiß, das ist so für die Tomorrow Community wichtig, dass man da jeder was für sich mitnehmen kann, auch für sein Leben. Es geht bei Tomorrow wirklich darum, es geht gar nicht um Ergebnisse, es geht darum, wie geht man damit um, wenn man verloren hat? Wie kämpft man sich zurück?
Ja, aber das ist
wie
ja steht man wieder aber das auf? Ist ja Borussia, wie steht man das ist ja Borussia Dortmund und ich hoffe, dass du auch mitbekommst, dass wir beklagen uns ja nicht über unsere Situation. Wir sind eher stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir stehen auch immer wieder auf. Also der rote Faden der Geschichte unseres Vereins ist das Auf und Ab. Wir sind kein Mittelmaß. Die Farbgebung ist übrigens auch sinnbildlich dafür. Das ist schwarz-gelb. Ne? Das ist maximaler Kontrast. Mehr geht nicht. Das zeigt alleine die Energie. Und deshalb verzweifeln wir auch nicht. Wir nehmen das jedes Mal wieder als Chance wahr. Ich sehe, wenn man aus solchen Gesprächen rauskommt, dann stellt man sich, also ich nehme immer was Positives mit und deshalb wirst du mich auch nie über einen längeren Zeitraum niedergeschlagen erwischen, weil ich immer an das Positive glaube und versuche, das auch mitzunehmen. Und ja, Mainz hat wehgetan, aber ich bin mir sicher, dass uns das beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Jetzt ist unsere Aufgabe nur, so schnell wie möglich wieder in eine solche Situation zu gelangen und dann eben die richtigen Fehler dürfen passieren, Fehler müssen passieren. Ist nur besser, wenn sie nicht zwei oder dreimal passieren.
Ich feiere dein Mindset total. Ich habe dich bei Spubis gesehen auf der Bühne. Da hast du gesagt, für dich ist das Glas Wasser immer halb voll, nie halb leer. Und aber auch, was klar ist bei dir, dass du jemand bist, der negative Sachen auch nicht schönredet. Dafür bist du auch bekannt.
Nee, das macht auch keinen Sinn. Das sind wir auch nicht. Also wir sind eben kein weichgespültes Marketingprodukt. Wir sind ein Fußballverein. Dazu gehören Emotionen und dazu gehören auch Enttäuschungen. Also warum Tränen wegwischen? Warum Frust ignorieren? Warum Probleme wegreden? Das sind wir nicht. Wegducken sind wir übrigens auch nicht. Ne, also wir übernehmen ja auch Verantwortung. Wir sind ja auch bereit, klare Kante zu zeigen. Wir positionieren uns zu unangenehmen gesellschaftlichen Themen. Wir könnten ja auch sagen, ey, lass uns Fußball spielen, mit dem Rest haben wir nichts zu tun. Also wir sind schon ein Verein, finde ich, der eine klare Linie, klare Haltung hat, der für Werte eintritt. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist für Menschen, sich auf uns einzulassen. Also wer immer nur Pokale und Platz 1 für sich in Anspruch nimmt, der ist wahrscheinlich bei uns auch nicht richtig aufgehoben. Wir sind mehr als eben nur ein erfolgreicher Fußballverein.
Mich würde deine Perspektive auf Leadership nochmal interessieren und ich würde gerne ein einziges Mal noch zurückgucken, auch wenn du sagst, das gibt Nackenschmerzen, wenn man zu weit zurückschaut. Aber wir brauchen ja nur auf die letzte Meisterschaft zu schauen. Das war Jürgen Klopp. Jürgen Klopp und Borussia Dortmund 2012. Meine Frage ist aber gar nicht auf die Meisterschaft bezogen, sondern ich habe mir nochmal die Videos von ihm angesehen, wie er hier in Dortmund natürlich gefeiert wurde, aber wie er am Ende auch verloren hat und wie er ja auch als Persönlichkeit, man konnte das ja richtig auch in seiner Körpersprache sehen, plötzlich auch ja zusammengefallen ist. Und dann ist er von Dortmund gegangen und ist nach Liverpool gegangen und hat da plötzlich ganz Liverpool, ganz England, die ganze Welt für sich wieder so entdeckt. Und ich frage mich immer noch, was bedeutet das fürs Leadership, dass so ein ja wirklich nachweislich starker Leader wie Jürgen Klopp plötzlich so in sich zusammensackt, nichts mehr gelingt und dann kommst du aber irgendwie so zurück. Du warst ja damals schon im Verein.
Ich war schon im Verein. Also erstmal ist Jürgen Klopp eine außergewöhnliche Persönlichkeit und ein außergewöhnlicher Trainer. Das ist das ist eine Grundvoraussetzung, weil sonst kannst du nicht auf dem Niveau, auf dem Jürgen Klopp die letzten Jahre gearbeitet hat, so überragend arbeiten. Und was Jürgen immer verstanden hat, ist, Menschen zu begeistern, Menschen mitzunehmen. Das ist aber etwas, was du hast oder was du nicht hast. Und Jürgen hat das in einer Potenz, wie es unfassbar. Also Jürgen ist wirklich eine herausragende Persönlichkeit. Und wenn du Jürgen so beschreibst, wie du es gerade getan hast, und Jürgen Klopp dann trotz der schwierigen letzten Saison am Ende Borussia Dortmund noch ins europäische Geschäft geführt hat. Überleg mal, wir waren im Winter 17. oder 18. und kommen dann, ja, mit ein bisschen weniger Punkten als normalerweise, aber Jürgen Klopp hat uns in seiner letzten Saison noch in die Europa League geführt. Das ist schon außergewöhnlich, aber der Fußball zeigt eben auch an solchen Menschen wie Jürgen Klopp, wie schnelllebig er ist und ist jemand wie Jürgen Klopp, 7 Jahre bei Borussia Dortmund auf höchstem Niveau arbeitet und in Liverpool dann, glaube ich, am Ende 9 Jahre. Das ist ja absolute Ausnahme. Und von daher würde ich sagen, nochmal dreimal Chapeau, welche Kraft von Jürgen Klopp ausgeht und welch intrinsische Motivation und Fähigkeit der auch hat, das über einen so langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Deshalb teile ich nicht ganz die Einschätzung, wie du ihn beschrieben hast. Wir als Borussia Dortmund sind ein bisschen in die Knie gegangen. Und ja, nach 7 Jahren war das vielleicht eine etwas schwierige Phase. Man muss auch überlegen, was wir vorher gemeinsam erreicht hatten. Und dass er sich dann trotzdem noch mit der Qualifikation für den internationalen Wettbewerb verabschiedet hat, fand ich persönlich einmal mehr außergewöhnlich.
Absolut. Schauen wir in die Gegenwart und nach vorne, ja. und sprechen mal über einen
Das Handeln. Ist auch wichtig übrigens. Wir haben eine Historie, auf die wir stolz sein können, die uns die auch für uns spricht, die Verpflichtung bedeutet. Aber es ist wichtig, dass wir in die Zukunft schauen und nicht immer sagen, ah, was war denn damals besser? Ne? Je länger früher zurückliegt, desto besser ist früher übrigens. Das verklärt immer so ein bisschen die Realität. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was wir in der Vergangenheit aufgebaut haben, die Historie wertschätzen, aber trotzdem den Blick nach vorne richten.
Okay. Und das nach vorne, das organisierst du jetzt hier mit deinem Team, mit dem Verein, aber du bist einfach mal an der Spitze als CEO. Und deshalb die Frage natürlich, klar, der Jürgen Klopp heute heißt Niko Kovac. Kann Niko Kovac Meister?
Ja, Niko Kovac ist ein überragender Trainer, der uns in einer ganz, ganz schwierigen Phase übernommen hat, der die Mannschaft, der den Verein stabilisiert hat und dem wir mit seinem Trainerteam super dankbar sind für das, was er mit uns zusammen in den letzten Jahren erreicht hat. Wir freuen uns auf das weitere Miteinander. Das macht zwischen Lars Ricken, Ole Bock und Niko Kovac und Matthias Sammer, der ja auch noch im Sport mit dabei ist, nicht nur richtig Spaß, sondern man merkt, dass da gerade ein Rädchen ins andere greift. Und ich werde dir die nächsten Minuten, egal wie lange, egal wie oft du mich auf Titel ansprichst, nicht den Gefallen tun, dass ich sage, wir wollen und werden dann und dann diesen Titel gewinnen. Aber ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation extrem viel Erfolg haben werden.
Versprochen, ich frage nicht mehr nach Titeln, aber ich frage nach Matthias Sammer, weil du den Namen gerade erwähnt hast, gibt es ja auch immer Kritik. Frage, ist er eigentlich Sky-Experte oder ist er Borussia Dortmund-Experte? Auf welcher Payroll ist er eigentlich?
Also erstmal ist Matthias Sammer ein Borusse durch und durch. Der lebt Borussia Dortmund und ich fand die Überlegung von Aki Watzke damals richtig cool, ihn wieder zurückzuholen. Und wie der Matthias sich gefreut hat und wie der sich integriert hat, zeigt mir, dass das Münchner Intermezzo wirklich nur ein temporäres gewesen ist. Also Matthias Sammer ist Borusse und wenn ihr ihn dann auf der Tribüne seht, wie er Borussia Dortmund lebt, dann verkörpert er diese Leidenschaft, diese Hingabe, die wir brauchen und die uns auszeichnen. Und wenn man ihn noch als Spieler im schwarz-gelben Trikot vor Augen hat, ich glaube, dann ist das ein mustergültiger Borusse. Und der hilft uns, an der einen oder anderen Stelle besser zu werden. Der ist ein guter Sparringspartner, deshalb ist er ja auch in Anführungsstrichen nur Berater, ein geschätzter Austauschpartner für viele Kollegen im Sport, der uns noch eine andere Sichtweise mitbringt, der den Vorteil hat, als einer der ganz, ganz wenigen Menschen im Fußball alle Positionen bekleidet zu haben. Nicht nur erfolgreicher Spieler, sondern auch erfolgreicher Trainer, Sportvorstand. Das ist schon ein Blickwinkel, der hilft. Sehr guten Draht zu Niko Kovac hat. Ole Bock jetzt gerade erst seit 3 Monaten dabei, schätzt den Austausch auch sehr. Also das ist eine richtig gute Ergänzung und dass er dann gelegentlich bei Sky auch noch zu überregionalen und übergeordneten Themen gefragt wird, spricht am Ende für Matthias Sammer. Ist halt eine echte Fußballpersönlichkeit und immer besser, wenn die dann auch noch schwarz-gelb ist, als wenn die eine andere Vita vorzuweisen hat.
Und ganz wichtig für euch natürlich, Schlotterbeck, großes Thema, Vertrag verlängert und trotzdem ausgepfiffen.
Ach, ausgepfiffen jetzt. 81.365 Menschen gehört mit dazu, dass es auch Menschen gibt, die eine andere Meinung gehabt haben, denen das im Zweifel nicht gefallen hat. Wir haben gemeinsam uns für diesen Weg entschieden. Wir sind zu 100% von Niko überzeugt. Hat dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu lange gedauert, aber ist doch das gute Recht des Spielers, auch mal ein paar Minuten länger in sich zu gehen und zu überlegen, was will ich machen. Und Niko hat doch in keiner Sekunde irgendwie schlechter für Borussia Dortmund gespielt oder sich von Borussia Dortmund entfernt. Wir haben gemeinsam diese Entscheidung jetzt so getroffen. Wir haben Sicherheit als BVB, er hat sich zum BVB bekannt und ich persönlich finde es überhaupt nicht verwerflich, wie das gelaufen ist. Ich kann aber trotzdem die Menschen verstehen, die ein bisschen enttäuscht gewesen sind, dass das ein bisschen länger gedauert hat und dass durch die Berichterstattung, dass es Ausstiegsklauseln geben soll, wir kommentieren das ja grundsätzlich nicht, kann ja auch gesagt werden, Mensch, legt's doch einfach auf den Tisch, aber machen wir grundsätzlich nicht, dass wir zu Vertragsinhalten etwas sagen. Ich verstehe die, merke aber, dass Nico weiterhin voll committed ist und überleg mal, wie er die letzten Wochen gespielt hat. Jetzt ist er einer von 4 BVB-Spielern, die die deutsche Nationalmannschaft in den USA vertreten. Das ist cool und von daher, ich bin happy, dass er weiter für den BVB spielt.
Du hast gerade schon gesagt, du wirst die Frage nicht beantworten. Ich muss sie trotzdem einmal stellen. Ausstiegsklausel hast du gerade erwähnt. Das heißt, dass er eine hat, dass er für 3 Vereine offenbar gehen kann, wenn die 50 Millionen auf den Tisch legen, dabei Liverpool, Real Madrid.
Also du bist jetzt, wenn ich dich als Journalist bezeichnen darf, du bist jetzt, glaube ich, der 23. oder 24. Journalist, der es nicht geschafft hat, die Vertragskonstellation zu 100% zutreffend wiederzugeben. Ich habe bisher noch keinen getroffen, alle sind ja gut informiert, alle wissen Bescheid, aber bisher hat noch keiner die Vertragskonstellation von Nico Schlotterbeck so wiedergegeben, wie wir sie gemeinsam unterschrieben haben. Wir haben uns irgendwann mal auf die Fahnen geschrieben, über Vertragsdetails nichts zu sagen. Wir werden auch Gerüchte nicht kommentieren. Deshalb muss ich dich leider enttäuschen, werde ich das nicht tun. Und trotzdem will ich dir eins sagen. Ich glaube, die Ausstiegsklausel an sich als Gestaltungselement von Verträgen per se zu verdammen, ist okay, ist aber etwas realitätsfremd. Ich glaube, es wird immer wieder mal Situationen geben, wo man auf besondere Vertragsrahmenbedingungen eingehen muss. Und es kann dann auch mal sein, dass Ausstiegsklauseln zum Werkzeug des Vereins oder des Spielers dazugehören. Und wie und wann wir sie wo einsetzen, das werden wir öffentlich nicht kommentieren.
Ist das die neue Realität? Weil Fußball ja eben nicht nur Bundesliga ist, sondern das ist eine Welt, dass man heute eben damit umgehen können muss, dass man eben sagt, ja okay, dann gibt's den Spieler, wir wollen ihn haben, aber er will auch eine Ausstiegsklausel haben, aber das ist dann auch die neue Realität.
Ja, ich glaube, dogmatische Prinzipien sind aller Ehren wert, aber sie gehen gelegentlich an der Realität vorbei. Und ich finde, man muss sich dem realen Leben anpassen. Das ist ja in der Politik auch so, ne? Man kann Friedrich Merz als CDU-Sympathisant wahrscheinlich viele Dinge vorhalten, aber man muss kurz im Hinterkopf haben, dass er mit jemandem zusammen regiert. Man muss Kompromisse eingehen und das ist im Leben so und das gilt für bestimmte Vertragskonstellationen auch. Und wenn man nicht permanent 2 aufeinander zu rauschende Züge sehen will, dann muss man wirklich auch gelegentlich im Leben Kompromisse schließen. Und ich glaube, nur wer das anerkennt, der ist am Ende auch Herrscher des Prozesses. Also wenn man in seinen dogmatischen Überlegungen verharrt, wird man wenig Prozesse erfolgreich abschließen.
Okay. Eine andere Personalie, die gerade natürlich groß aufgepoppt ist, Niklas Süle, hat seine Karriere beendet. Einer eurer Spitzenverdiener. Und sagt dann im Podcast, dass er wahnsinnig gerne Burger gegessen hat und damit Gewichtsprobleme hatte, dann für Trainings und Vorbereitungen teilweise eine Regenjacke angezogen hat, sich in die Sauna gesetzt hat, um noch schnell ein paar Kilo loszuwerden. Wie kann das sein, dass ein Profi heute in diesem harten Geschäft, wo alles transparent ist, wo jeden Tag Untersuchungen sind, Körper, Fitnesswerte, alles wird gemessen, dass es so eine Geschichte gibt, dass jemand so ein, wie nennt man das? Ist das ein Zweitleben führt?
Du hast mit Didi Hamann, glaube ich, in deinem letzten Podcast darüber gesprochen. Du musst dem Didi noch sagen, dass er übrigens 4 Jahre für den BVB und nicht 5 Jahre für den BVB gespielt hat. Also du hast vorhin dieses halb volle und das halb leere Glas bei mir angesprochen. Ich persönlich mag den Niki sehr und ich habe mich damals extrem darüber gefreut, als der Niki zu uns gekommen ist. Und das Bild, was ich von Niki mitnehme, war die Grätsche gegen Paris hier bei uns in Dortmund. Und von daher wirst du das nicht hinbekommen, dass ich in irgendeiner Weise über einen Spieler von uns schlecht rede. Ich glaube, man muss so ehrlich sein, dass für beide Seiten nicht alle Erwartungen sich erfüllt haben. kam. Niki hat auch ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Und trotzdem ist Niki ein richtig guter, ehrlicher Junge. Am Ende habe ich dir gerade gesagt, Authentizität gehört zu uns, dass jemand dann so ehrlich ist, wie er das gewesen ist, finde ich persönlich in Ordnung. Es ist schade, dass nicht alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und trotzdem fand ich es bemerkenswert, wie unser Publikum Niki beim letzten Spiel gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet hat. Und ich glaube, dass der Niki, wenn er die Uhr zurückdrehen würde, das eine oder andere im schwarz-gelben Trikot sicherlich auch noch einmal anders machen wird. Aber bei mir bleibt das Positive. Wir richten den Blick nach vorne. Und Niklas Süle kann sich auch in Zukunft völlig unabhängig davon, was er macht, immer auf Borussia Dortmund verlassen. Und wenn er Lust hat, zum BVB zu kommen, dann ist er hier herzlich gerne gesehen. Nicht immer klappt alles so, wie man sich das gemeinsam vorstellt. Und trotzdem gehört es sich dann am Ende nicht, das öffentlich zu analysieren und zu kommentieren, sondern für mich bleibt das Positive im Vordergrund stehend.
Okay. Gern gesehen, natürlich auch Marco Reus. Marco Reus war auch hier schon im Podcast.
Gestern Abend noch mit Marco geschrieben. Gerade kurz vor einer dreiwöchigen Urlaubspause läuft ja bei ihm aktuell in Los Angeles ganz gut. Hab auch so den Eindruck, hat jetzt noch nicht in Englisch geschrieben, aber scheint in den USA gut angekommen zu sein, ist aber immer natürlich noch stark mit dem BVB verbunden, ja.
Ja, toll, wie er da lebt. Ich war bei ihm in Newport, bei ihm zu Hause, cool, auf der Terrasse, Podcast gemacht. Legende. Ich feiere ihn.
Megatyp.
Ja, Megatyp. Ja. Und ihr habt ihm jetzt einen Rentenvertrag gegeben. Das heißt, er kommt zurück, er macht was, er wird Botschafter von Dortmund oder wie ist euer Plan?
Ja, so in der Art kann man das nennen. Also der Kontakt ist ja nie abgerissen. Seine Familie, Papa ist auch noch regelmäßig bei den Heimspielen, ist ja hier in Dortmund ansässig und Marco ist ein Dortmunder Junge, hat eine riesen Strahlkraft, nicht nur für den BVB, sondern für den deutschen Fußball und davon weiter zu profitieren und gemeinsam ein paar Dinge zu machen. Natürlich verstärkt, wenn er seine aktive Karriere beendet. Da kenne ich jetzt noch nicht seinen Plan, weil er da, glaube ich, auch eher von Saison zu Saison denkt. Kann ja auch durchaus sein, dass er in 27 noch ein Jahr länger für die Galaxy spielt. Aber wir sind weiter in Kontakt. Wir machen ein paar Dinge gemeinsam. Zur Club-WM haben wir schon was gemacht. Und ja, er wird zukünftig hier weiter als Botschafter für den BVB arbeiten. Völlig unabhängig davon, ob er jetzt dauerhaft in den USA leben wird oder vielleicht auch zurück ins Ruhrgebiet kommt.
Okay. Du hast gerade Club-WM erwähnt. Lass uns noch einen Satz sagen über die WM. Die WM steht jetzt an. Wie ist dein Blick auf die WM? WM in Amerika, die größte WM aller Zeiten, heißt ja für viele Spieler auch noch mehr Spiele, sind
ja, im Zweifel ein Spiel mehr, also das muss man immer ein bisschen relativieren, aber ich weiß, worauf es abzielt, ist schon ein Mammutturnier und wenn man sich dann auch so unsere Vorrundengruppe anschaut, wird der Bundestrainer jetzt nicht gut finden, dass man das so ein bisschen vielleicht auf die leichte Schulter nimmt, aber ja, ist ein großes Turnier. Um aber auch wieder bei der Wahrheit zu bleiben, ich freue mich drauf. Nominierung ist ja nun auch abgeschlossen. 4 von unseren Jungs sind dabei. Schade, dass Karim nicht dazugekommen ist. Hätten wir uns sicherlich drüber gefreut, wenn wir noch einen 5. Schwarz-Gelben dabei haben. Aber jetzt gilt es der deutschen Nationalmannschaft mit Waldi, Nico, Felix und Maxi die Daumen zu drücken.
Wie funktioniert das eigentlich? Hast du eigentlich vor so einer Nominierung Gespräche mit Julian Nagelsmann? Telefonierst du mit dem Bundestrainer und sagst, hey, den musst du mitnehmen?
Also wenn der Fußball so läuft, wie du ihn beschreibst gerade, dann wird was falsch laufen, weil der Kontakt sollte zwischen den Trainern laufen, mit Lars und mit Ole und Rudi Völler und Julian Nagelsmann. Der war ja nun auch noch beim letzten Heimspiel hier bei uns dabei. Also die Sportler sprechen regelmäßig miteinander. Da ist man nicht überrascht von der einen oder anderen Entscheidung. Wie es jetzt gerade bei der Nominierung gelaufen ist, kann ich dir auf die letzten Meter nicht nennen. Wir hatten immer ein gutes Gefühl, was Felix Metscher angeht, der nun eigentlich erst durch die Verletzung ein bisschen aus der Bahn geworfen ist, sonst ist es ja völlig unstrittig, dass das ein Nationalspieler ist. Waldi und Nico sind, glaube ich, von jeher gesetzt gewesen. Und bei Maxi und Karim haben wir die Hoffnung gehabt, dass es am Ende für beide noch reicht. Maxi hat eine ganz tolle Saison gespielt. Karim hat eine Waffe, die man für kein Geld der Welt erwerben kann mit seiner Geschwindigkeit. Das hat jetzt am Ende leider nicht für ihn gereicht. Aber schön, dass die vier dabei sind. Und ich bin mir sicher, dass die Sportler regelmäßig vorher im Austausch waren, aber auch jetzt in den nächsten Wochen, wenn es darum geht, wie der Fitnesszustand ist. Und ja, dann drücken wir allen, inklusive den anderen 22, die kein schwarz-gelbes Trikot tragen, die Daumen.
Reicht es für einen WM-Titel? Was ist dein Tipp?
Es wäre ja unfair, wenn ich mich jetzt selber im Hinblick auf den BVB so zurückhaltend äußere, dass wir dann mal eben die Bürde den anderen auferlegen. Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche WM spielen. Ich setze darauf, dass wir wieder unser Wettbewerbsgen entwickeln. Hat die letzten zwei Male nicht ganz so gut geklappt. Ich finde aber, dass wir da gut aufgestellt sind als Nationalmannschaft. Und ich persönlich freue mich aufs Turnier und habe auch die Hoffnung, dass wir so lange wie möglich dabei sein werden.
Hat dich es überrascht, dass Manuel Neuer zurückkehrt ins Tor?
Ach, das steht, ich mag das nicht, wenn andere sich über uns äußern, deshalb will ich das auch nicht tun. Ich finde immer, die Besten sollen spielen. Matthias Sammer hat das ja auch nochmal so ein bisschen zugespitzt jetzt im Gespräch mit Sky, das ist Leistungssport und dass Manuel Neuer ein überragender Torwart ist vollkommen unstrittig. Oliver Baumann hat genauso überragende Leistung gezeigt. Ich würde mal so sagen, das sind Probleme auf extrem hohem Niveau und der Bundestrainer wird sich da mit seinem Team Gedanken gemacht haben. Und ich finde es wichtig, dass die Besten spielen. Und es ist auch unstrittig, dass Manuel Neuer einer der besten Torhüter ist. Und ich bin mir sicher, dass die richtige Überlegung hinten oder vorweggestellt haben. Und dann wollen wir mal schauen, wer die Elf sind, die dann das erste Spiel bestreiten werden.
Okay, dann lass uns mal wieder zu deinem Business und zu deinem Kernbusiness zurückkehren. Fußball-Bundesliga, Fußball-Business. Wie herausfordernd ist es auch geworden, ja eben finanziell mitzuhalten? Ich hatte ja schon erwähnt, ich habe dich bei Spobis gesehen auf der Bühne und da hast du einen Satz gesagt, den fand ich ganz interessant. Es geht ja immer um Vermarktung und du hast einen Satz gesagt, dass die größten amerikanischen Streamer nicht gerade im Kreis springen vor Freude, wenn es darum geht, die Bundesliga zu vermarkten, dass es eben auch schwieriger wird für die Bundesliga. Gerade natürlich im Vergleich zur Premier League. Wie ist dein Blick auf die Bundesliga businessmäßig?
Also ich habe auch das Problem, dass ich, glaube ich, ganz gut bin in der Analyse des Zustandes. Ne? Die Erkenntnisse, die bekomme ich auch gewonnen. Ich habe aber auch nicht für alles eine Lösung. Also ich mag dieses Klugscheißen Dritter auch nicht, die dann immer wissen, wenn du das und das machst, dann wird schon hinten raus was Gutes kommen. Also so weit bin ich leider auch nicht. Was ich aber schon feststelle, ist, dass wenn wir immer nur uns darüber beklagen, wie schwierig es ist, da sind wir so bei der Diskussion, die wir ganz am Anfang hatten, dann kommen wir kein bisschen weiter. Also wir müssen schon etwas machen, wir müssen schon aktiv sein, wir müssen schon die Bundesliga mehr ins Schaufenster stellen. Jetzt können wir uns wieder darüber beklagen, dass Bayern so und so viel mal Meister geworden ist und dass das vielleicht langweilig ist. Aber wir haben ja auch ein paar Stärken, die Bundesliga von anderen abheben. Und diesen ehrlichen Wettbewerb, die Tatsache, dass der Vereinsfußball in Deutschland den Menschen gehört, die Möglichkeit, dass sich hier junge Talente entwickeln können, die Infrastruktur, die dazu führt, dass wir fast überall ausverkaufte Stadien haben, die Tatsache, dass wir eine Fankultur haben, wie in keinem anderen europäischen Land, das sind durchaus Stärken und USPs, die man in den Vordergrund stellen muss. Und das muss man ins Ausland transportieren. Und deshalb gehen wir seit 10 Jahren jeden Sommer mit dem BVB ins Ausland, um den Menschen in Asien, in den USA aufzuzeigen, was Borussia Dortmund besser und sympathischer macht als Manchester United. Und ich glaube, daran muss man arbeiten. Man muss fleißig sein. Man muss mehr tun. Und das ist meine Einladung an alle anderen Kolleginnen und Kollegen in der Bundesliga, dass nicht nur Bayern München und Borussia Dortmund diese Initiative ergreifen, sondern viele. Und dann müssen wir uns eben anfassbar machen. Klar hilft uns eine Club-WM in den USA. Klar hilft es, wenn Bayern München in der Champions League das Halbfinale erreicht. Klar ist es cool, wenn Freiburg auf einmal das Euroleague-Finale spielt. Aber wir müssen aktiv sein. Wir müssen in die Märkte hineingehen und alles dafür tun, dass die Menschen Lust haben, neben der Champions League und der Premier League, die werden wir nicht überholen. Aber wir haben ein paar gute Gründe aufzuzeigen, dass die Bundesliga etwas kann. Und das müssen wir selbstbewusst nach draußen tragen. Und dann wird das Interesse an der Bundesliga auch zunehmen. Und dann wird auch die Bereitschaft von Streaming-Plattformen und anderen Medienanbietern zunehmen, für die Bundesliga Geld auszugeben. Aber immer nur zu sagen, oh, das Rennen gegen die Premier League, das können wir nicht gewinnen, das wird's nicht bringen.
Ich finde das super, dass du das sagst, weil du hast das vorhin schon gesagt, bei Deutschland einfach mal wieder die Sachen stark reden. Einfach mal wieder sagen, hey, Made in Germany, das ist was. Und Bundesliga ist auch was. Ich finde das super, dass du so ein positives Mindset hast.
Ja, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn wir jetzt, machen zwei Spiele in Japan, ich bin mir sicher, dass sich das auszahlt, vor Ort zu sein, zu zeigen, was die Bundesliga macht. Wir sind ein Land, in dem sehr viele japanische Spieler spielen. Das führt dann am Ende des Tages auch dazu, dass der Bundesliga-Vertrag, der in Japan abgeschlossen wird von DAZN, definitiv einen höheren Wert hat, als wenn wir diese Aktivitäten nicht entwickeln. Und wir müssen in die Märkte hineingehen und wir müssen auch die Unterschiede zwischen den anderen Ligen und uns aufzeigen. Und wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wo ist denn die spanische Liga stärker als die Bundesliga? Klar haben die zwei absolute Lokomotiven mit Real und Barcelona. Und ja, Atletico Madrid hat durch die internationalen Erfolge auch einen Teil dazu beigetragen. Aber wir müssen uns doch in der Breite nicht hinter einer spanischen Liga oder einer italienischen Liga verstecken. Und mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Engagement und Enthusiasmus, das nach draußen zu tragen, bin ich mir sicher, werden wir Erfolg haben.
Was sagen deine Geschäftspartner, wenn du in Asien oder Amerika bist und du denen erklären musst, dass Elversberg in die Bundesliga aufgestiegen ist? Fragen die nicht Elvers what? Elvers
ja,
who?
Das fragen sie, aber genau das auch Heidenheim zeigt ja, was der deutsche Fußball in der Lage ist zu leisten. So eine Geschichte wie Phönix aus der Asche, für die Fußballexperten ist es ja deutlich mehr als nur Phönix aus der Asche. Aber das sind ja Geschichten, die zeigen, was im deutschen Fußball alles möglich ist. Es ist ja keine geschlossene Gesellschaft. Das ist ja das, was wir wollen. Und auch wenn man den Ort Elversberg nicht kennt, wenn man den Verein nicht kennt, auch wenn man vielleicht nicht gewusst hat, wer und was Heidenheim ist, dass das möglich ist. Ich finde eher, dass das ein deutliches Qualitätsmerkmal für die Durchlässigkeit von erster und zweiter Liga ist.
Was du nicht erklären musst, ist, dass Schalke wieder zurück ist. Euer größter Gegner ist wieder da. Ich nehme an, du freust dich schon alleine wahrscheinlich wirtschaftlich total interessant, oder?
Ach ja, also mir ging es auch nicht schlecht, als die Kollegen jetzt in der zweiten Liga gespielt haben. Ist jetzt nicht so, dass ich permanent gesagt habe, Mensch, wird Zeit, dass die wieder hochkommen. Aber jetzt, wo sie da sind, freuen wir uns drauf.
Okay. Von der Business-Seite, was interessant ist, wenn man sieht, wie erfolgreich Borussia Dortmund wirtschaftlich wächst. Ich habe mal reingeschaut, als du 2010 gekommen bist, hattet ihr ungefähr einen Umsatz von rund 240 Millionen. Mittlerweile seid ihr bei 500 Millionen.
Transferunabhängige 500 Millionen.
Ne? Wow. Mhm. Reicht das oder was sagst du auch mit dem Blick nach vorne? Was braucht so ein Verein wie Borussia Dortmund auch langfristig, um mitspielen zu können, um konkurrenzfähig zu sein, eben nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international?
Also reicht das? Das reicht nie. Also mich wird das auch nie zufriedenstellen, sondern in dem Moment, in dem man das erreicht hat, muss man sich das nächste Ziel setzen. Sonst ruht man sich aus und wird irgendwann bequem. Ne? Also wir haben jetzt die 500 stabilisiert und haben natürlich den Ehrgeiz und das Ziel, die 500 weiter zu steigern. Denn wir wollen wettbewerbsfähig bleiben. Wir sind ambitioniert und es ist einfach so, je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Erfolg haben. Wir müssen natürlich überlegen, wie geben wir das Geld sinnhaft aus. Ich finde, wenn man 500 Millionen Euro ausgibt, dann muss man auch mal schauen, wofür gibt man das aus. Wir müssen vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Wohlstandsspeck abnehmen und uns die Frage stellen, brauchen wir das noch? Und ich finde, wenn man in neue Themen investiert, darf man sich auch mal die Frage stellen, gibt es ein paar alte, die man vielleicht mal in die Ecke stellt und abstellt. Das ist wie, wenn ich mir vier neue Hemden kaufe, muss ich im Schrank auch Platz schaffen und vielleicht mal drei alte weghängen und mich dann auf das Neue priorisierend fokussieren. Also wir wollen als Borussia Dortmund weiter wachsen, weil wir ambitioniert sind. Wir haben natürlich den Nachteil, dass das die anderen auch machen. Und wenn wir diese 500 als Borussia Dortmund erreicht haben, dann können wir darauf, finde ich, sehr stolz sein. Und du hast ja gerade die 240 vor 16 Jahren genannt. dann kann man sich auch das nächste Ziel stecken. Denn wir haben ja schon was Ordentliches erreicht. Und wenn wir das aus eigener Kraft, wir haben das ja nicht geschenkt bekommen. Wir haben keinen Investor, der das geschaffen hat. Wir haben keinen Staat, wir haben keinen Private Owner. Wir sind nicht irgendwie Bestandteil eines Multiple Club Ownership Konsortiums, sondern wir haben uns das alles als Borussia Dortmund selber erarbeitet. Wenn man das geschafft hat, dann kann man den nächsten Schritt auch machen. Und das treibt uns an. Und deshalb werden wir, ohne dass ich dir jetzt die nächste Umsatzgröße als Ziel nennen werde, alles dafür tun, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter zu optimieren. Und dass wir als Borussia Dortmund gelegentlich auch Transfers tätigen müssen, dass wir Werte schaffen müssen, die wir gelegentlich dann auch, das ist absolut normal, denn wir wollen uns wirtschaftlich weiterentwickeln und wollen die Rahmenbedingungen für erfolgreichen Fußball schaffen. Und da gehört es dann gelegentlich auch dazu, als Borussia Dortmund mal einen Transfer zu tätigen. Aber natürlich mit dem Ziel, dass die Spieler perspektivisch noch länger bei Borussia Dortmund bleiben, als sie das vielleicht vor 5 oder 6 Jahren gemacht haben.
Ihr seid ja ein börsennotierter Verein. Mhm. Habe ich das richtig gelesen in eurer Bilanz, dass ihr, obwohl ihr 500 Millionen außerhalb der Spielertransfers macht, dass ihr im Moment ein aktuelles Minus macht?
Ja, wir haben in diesem Jahr werden wir ein Minus machen. Das haben wir auch ausgewiesen. Wenn wir unsere Prognosen stellen, dann gehen wir natürlich auch immer von gewissen sportlichen Erfolgen aus. Wir haben diesmal das Achtelfinale der Champions League nicht erreicht. Wir haben ein paar Um- und Restrukturierungsmaßnahmen vorgenommen. Deshalb wird es diesmal definitiv ein Minus geben, was wir auch im Ende Februar verkündet haben. Aber das wird die Ausnahme bleiben. Unser Ziel ist natürlich immer eine schwarze Null zu erwirtschaften. Aber man muss fairerweise zugeben, dafür müssen wir uns auch strecken und dafür müssen wir uns an der einen oder anderen Stelle auch disziplinieren. Deshalb habe ich gerade gesagt, wir müssen eben auch an der einen oder anderen Kostenschraube arbeiten, damit wir wirklich diese stabile Null erreichen, ohne dass wir dann immer auch, nicht immer, aber gelegentlich einen Transfer tätigen, der dann für diese schwarze Null verantwortlich ist.
Um einfach mal so ein paar Zahlen zu nennen. Ich habe was bei dir gelesen, mal unabhängig von der Schönheit, die es hat, wenn man einen Titel gewinnt und ihr ja natürlich auf eurem legendären Borsigplatz hier feiern könnt, hat das natürlich auch wirtschaftlich immer einen Impact. Ja. Ist es richtig, dass man, wenn man den DFB-Pokal gewinnt, dass man als Verein 13 Millionen verdienen kann? Und wenn man die Champions League gewinnt, dass man 100 Millionen kriegt? Oder habe ich die Zahlen
vergessen? Es ist ein bisschen sehr vereinfacht. Also beide Wettbewerbe sind erstmal sportlich sehr attraktiv. Also das Geld treibt einen jetzt nicht per se an. Wenn wir über den Borsigplatz fahren, dann freuen wir uns, weil wir die Schale oder den Pokal in der Hand halten. Es gibt übrigens nichts Größeres. Also wenn du mich doch nochmal nach einem Traum fragst, dann ist es in der Tat der, weil zu sehen, wie die Menschen dir entgegengucken, also nicht mir, aber den Spielern und vor allem den Trophäen, die du dann präsentierst, das zeigt, wonach die Menschen lechzen und was ihnen der Verein bedeutet. Also das ist ein außergewöhnlicher Moment, den zu erreichen, treibt einen wirklich an. Aber auch die wirtschaftliche Attraktivität beider Wettbewerbe hat enorm zugenommen. Und ja, je länger du im DFB-Pokal dabei bist, du hast immer ausverkaufte Stadien, desto höher sind die Einnahmen. Und wenn du einen DFB-Pokal gewinnst, also deshalb Chapeau jetzt vor Bayern und Stuttgart, die das Finale spielen, desto attraktiver wird das. Aber das Champions League-Geld ist natürlich ein Vielfaches von dem, was du im DFB-Pokal verdienen kannst. Und wenn du in der Champions League, so wie wir, mit einem Achtelfinale planst und du kommst dann mal ins Viertelfinale oder ins Halbfinale, dann hat das natürlich einen Rieseneffekt für dich.
Welchen Effekt wird es noch haben, was die Mannschaften betrifft? Oder anders gefragt, beruhigt es dich eigentlich, dass die aktuelle Nummer 1, der FC Bayern, mittlerweile auch sagt, sie gucken mehr auf ihr Nachwuchszentrum und holen Spieler wie Lennart Kahl plötzlich in die Mannschaft und holen Spieler aus der eigenen Jugend, statt ausschließlich nur noch 100 Millionen Transfers zu machen? Ist das etwas, was du auch gerne siehst, was dich beruhigt, dass selbst der Meister mittlerweile auch genau schaut, welche Transfers er noch macht?
Ja, das treibt mich, also natürlich schaut man immer, was der Wettbewerb macht. Man ist ja immer neugierig und interessiert und will gucken, was machen die anderen. Aber wir sind schon mehr mit uns selber beschäftigt. Und Das ist ja kein Zufall, dass mit Lars Ricken der Hauptsportverantwortliche derjenige ist, der jahrelang das Nachwuchsleistungszentrum geführt hat. Und wenn du mal schaust, wer zuletzt bei uns auf dem Platz gestanden hat, dann machen wir als Borussia Dortmund aktuell nichts anderes. Und wenn man ganz ehrlich ist, machen wir es seit Jahren so, dass wir immer wieder aus unserem Nachwuchsbereich junge Spieler herausziehen, dass wir junge Spieler frühzeitig versuchen, an uns zu binden, um sie dann im Nachwuchsbereich zu entwickeln. Das ist der Weg von Borussia Dortmund, auch auf junge Spieler zu setzen. Und das ist daher, würde ich auch sagen, kein Zufall, dass viele junge Spieler Lust haben, für Borussia Dortmund zu spielen, weil sie wissen, dass sie bei uns die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann Erfolg haben.
Heißt das jetzt für dich, für die Zukunft, für deine Sportexperten auch, aber erstmal im Jugendbereich schauen,
bevor... Nee, das ist wieder zu dogmatisch. Also Lars hat auch mal gesagt, oder alle, die, es gibt nicht jung und alt, es gibt nur gute Spieler. Und wenn die Jungs sind, ist das auch okay. Natürlich wollen wir Werte schaffen und wollen wir junge Spieler entwickeln. Und deshalb haben wir den Johan Gadou jetzt gerade von Salzburg verpflichtet. Deshalb haben wir die Verträge mit Moussa Kaba und Samuele verlängert, weil wir eben an das Potenzial dieser jungen Spieler glauben. Wir wollen Potenzial entwickeln. Das ist unsere Stärke. Dafür stehen wir als Borussia Dortmund. Aber das machen wir aus voller Überzeugung.
Wenn du sagst Potenzial entwickeln, heißt das doch ins Schaufenster stellen und in der Hoffnung, sie auch teuer verkaufen zu können?
Nee, erstmal mit dem Ziel, bestmögliche Qualität im schwarz-gelben Trikot sicherzustellen. Und unser Ziel ist es, die Personen, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht bei erstbester Gelegenheit zu verkaufen, sondern deren Vertrag natürlich dann womöglich irgendwann wieder zu verlängern, wenn er ausläuft. Wir wollen Potenzial heben, wir wollen es entwickeln und wir wollen es entwickeln, um sportlich Erfolg zu haben und wirtschaftlich natürlich auch uns abzusichern.
Du bist ja schon so lange bei Borussia Dortmund. Ich habe mich immer gefragt, wie weh tut es eigentlich einem Verein, wenn man solche Stars abgeben muss? Ich musste zum Beispiel an Jude Bellingham denken. Ich war kürzlich auch in Shanghai und lief durch Shanghai und da sah ich plötzlich riesengroße Werbescreens mit ihm und Louis Vuitton und habe so gedacht, so wow, vor ein paar Tagen war der Junge noch in Dortmund und da hätte Louis Vuitton nie mit ihm geworben. Ja,
die haben auch keinen Laden hier auf dem Westen, Hellwig. Ne? Also von daher, vielleicht lag es daran, ne? Ja, es gibt diese Momente. Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt bei der Verabschiedung von Julian, Sally und Niki. Das gehört aber zum Fußball irgendwie dazu, Abschied zu nehmen und sich zu trennen. Du sprichst natürlich jetzt auf was anderes an. Aber jeder Abschied tut weh. Ob es ein Superstar ist oder irgendein Spieler, die Spieler sind dir alle ans Herz gewachsen. Alle, die sich hier auf uns einlassen, haben das wirklich nicht nur ihres Vertrages wegen gemacht, sondern weil sie sich zu 100% identifizieren. Und immer wenn Borussia Dortmund anruft und sagt, sag mal, hast du Lust, für die und die Aktivität zurückzukommen, freuen sich alle tierisch. Also ich habe das jetzt auch wieder in Japan gemerkt mit Shinji. Also wir bedeuten den Spielern schon etwas. Und deshalb habe ich irgendwie mir so zu eigen gemacht, dass so weh mir das tut, wenn du dem Erling oder dem Jude Tschüss sagst, irgendwann siehst du sie trotzdem wieder. Und vor allem weißt du, dass sie gerne an Borussia Dortmund zurückdenken. Und trotzdem will ich dir einen Schlüsselmoment auch noch erzählen. Ich glaube, Aki Watzke hat das auch schon mehrfach zum Besten gegeben. Ich erinnere mich noch daran, als wir uns für das Champions League Halbfinale, glaube ich, qualifiziert hatten und ich zu Aki Watzke ins Büro gekommen bin und der mir sagte, weißt du, wer mich gerade angerufen hat? Der Mario Götze geht zu Bayern München. Und das werde ich auch nie vergessen. Das war so ein Moment, wo ich nicht so gedacht habe, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Da war ich einfach nur konsterniert und total geschockt und irritiert. Das legt sich dann irgendwann. Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, ist das ein brutales Geschäft. Das kann doch nicht wahr sein, dass der uns jetzt in so einer Situation verlässt und dann geht der auch noch zu dem in dem Moment größten Wettbewerber. Das tat echt weh.
Und dann habt ihr ihn zurückgeholt, obwohl er gegangen ist.
Dann haben wir uns zurückgeholt und jetzt beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat man miteinander gesprochen, als ob das schon ganz, ganz lange zurückliegt. Das ist dann eben auch die Stärke unseres Vereins. Wir sind dann halt nicht nachtragend und in dem Moment freut man sich, jemanden wiederzusehen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, das war irgendwann Mario Götze bei irgendeinem Legendenspiel bestimmt dann auch in einem schwarz-gelben Trikot Fußball spielen sehen.
Carsten, ich finde das sensationell, dass du so lästig bist. Lass uns mal kurz Erling Haaland nehmen. Ja. Ich meine, der müsst ihr euch doch so dankbar sein. Ihr habt ihn so ins Schaufenster gestellt. Niemand gefühlt kannte ihn. Er stand bei euch im Schaufenster und dann geht er zu Man City. Und ich habe gerade noch auf dem Weg hierher gelesen, dass sein Gehalt im Moment mit allem Zip und Zap, was er noch durch Sponsoring dazu kriegt, im Moment 40 Millionen offenbar ist, die er pro Jahr kriegt. Und er hat einen Vertrag unterschrieben, gleich bis 2034. Du bist jemand, da reden wir gleich über deine Karriere, der Fußball so tief im Herzen hat. Das kann dir doch nicht egal sein, dass jemand hier ist.
Ich freue mich für ihn. Ich freue mich wirklich. Der hat hier für uns, der hat von der erste Minute war in Augsburg. Wir lagen zur Halbzeit 1-3 zurück. Dann kam der rein und wir haben das Spiel noch gedreht durch 3 Tore von ihm. Der hat von der ersten bis zur letzten Minute hier Vollgas gegeben. Wann immer wir uns treffen, wann immer wir gegen Manchester City spielen, steht er vor unserer Kabine. Ist ein Riesentyp. Weiß, glaube ich, was er durch Borussia Dortmund auch erreicht hat. Und wir freuen uns für ihn. Klar hätten wir uns gefreut, wenn er noch ein Jahr länger für uns gespielt hätte. Aber ich sehe es positiv gut, dass er für uns immerhin gespielt hat. Denn wäre doch doof gewesen, wenn er jetzt bei Man City ist, ohne dass er vorher bei Borussia Dortmund gespielt hat.
Ja, so gesehen absolut.
Und finde ich bei Jude genauso. Also ist doch cool, dass der auch weiß, mit welchem Verein er es geschafft hat, zu Real Madrid zu kommen. Was Besseres kann uns doch gar nicht passieren.
Absolut. Das Einzige, was mich wundert, Carsten, ist, dass die Stars wie Haaland dann bereit sind, einen Vertrag zu unterzeichnen für die Ewigkeit. Ich glaube, Haaland hat einen Vertrag bei Man City bis 2034. Ich glaube, da ist er schon im Rentenalter, solange will er da bleiben. Dass er da nicht sagt, nee, nur ein Jahresvertrag, 5 Aufstiegsklauseln, sondern dass er da sagt, nee.
Ja, wissen wir beide ja nicht. Ich weiß nicht, was da im Vertrag steht. Also ich gönne ihm jeden Euro. Das ist part of the deal. Und der Junge hat sich's verdient und freue mich für ihn. Hätte es klar cooler gefunden, wenn er noch ein Tor mehr im schwarz-gelben Trikot gespielt hat, aber ich finde so, wir sind absolut mit uns im Reinen.
Carsten, wir sind für 90 Minuten verabredet. Ach, und wir haben gesagt, vielleicht sagt der VAR, er gibt uns noch ein paar Minuten Nachspielzeit. Deshalb lass uns bitte über deine Karriere noch reden, weil ich finde die so außergewöhnlich, was du gemacht hast. Also in a nutshell, du bist in Münster geboren, hast Jura studiert und hattest
nicht beendet, dummerweise nicht beendet. Wenn du mich fragen solltest, was ist einer meiner größten Fehler, den würde ich hiermit gerne zu Protokoll geben.
Du hättest das Jurastudium gerne beendet.
Ja, im Nachhinein ärgert mich das, weil auch den Kindern gegenüber, wenn man dann denen erklären will, dass sie Dinge zu Ende bringen sollen, dann ist natürlich die eigene Vita, selbst wenn ich was Tolles beruflich erreicht habe, dann nervt mich das, weil das hätte gut gepasst. Ich glaube nicht, dass wenn ich es beendet hätte, ich jetzt hier gelandet wäre, weil sich wahrscheinlich bestimmte andere Dinge so nicht dann für mich ergeben hätten. Aber trotzdem ärgert es mich, ja.
Wärst du gerne Anwalt geworden oder was
nö,
war
da? Nö, aber trotzdem wäre die Grundlage, beide Staatsexamen gemacht zu haben und nicht irgendwie so ein Hobbyjurist zu sein, eine andere gewesen.
Und dann wirst du aber gleich in den Sport gegangen und zwar in deine Heimatstadt Preußen-Münster. Bist da Stadionsprecher geworden, Pressesprecher und dann aber auch gleich Karriere gemacht im Verein, bist da gleich Geschäftsführer geworden. Ich glaube, zweite Liga war das.
Ja, die hatten aber auch keinen anderen. Also ich habe mir das, da war nie einer und da ich quasi alleine war, konnte ich mir dann immer aussuchen, welchen Titel ich mir auf die Visitenkarte geschrieben habe.
Warum wolltest du Stadionsprecher werden?
Das weiß ich wirklich nicht mehr, wie sich das ergeben hat. Das irgendwann war ich's und ich habe es wirklich gerne gemacht. Ich fand es auch immer ganz unterhaltsam. Ich hatte auch den Eindruck, die wenigen, die im Stadion waren, fühlten sich durch mich auch nicht genervt. War irgendwie ganz cool und war mein Einstieg in den Fußball. Ich habe halt selber nie gut gespielt, fand den Fußball immer faszinierend, war Preußen Münster Fan und immer auch Sympathisant des BVB, weil Preußen Münster damals in der Oberliga spielte, als ich Fußballfan wurde. Die Gemeinsamkeit war mal in der zweiten Liga Nord, also witzigerweise war mein erstes Fußballspiel sogar das von Borussia Dortmund bei Preußen Münster im Preußenstadion in den 70er Jahren, was Borussia Dortmund 1-4 verloren hat. Aber trotzdem habe ich meine ersten Erfahrungen als Fußballfan gesammelt, als Preußen Münster in der Oberliga spielte und hatte immer großes Interesse am Fußball. Und dann hat sich eine Tür geöffnet, dass mich Preußen Münster irgendwann mal gefragt hat, ob ich Lust habe, dort den Stadionsprecher zu machen. Und dann war ich's, ja.
Und dann warst du Geschäftsführer von Preußen Münster und bist dann aber mehr oder minder auf die andere Seite gegangen, und zwar in die Vermarktung.
Thomas Röttgermann hat mich damals, der war Marketingleiter bei Preußen Münster, ist dann zur damaligen UFA Sports gewechselt. Der hat mich auch bei Preußen Münster quasi dann so ein bisschen ins Rennen gebracht und Habe dort zwei Ziehväter mit dem damaligen Vorstand um Thomas Herder und Hermann Brück, die ich gerne einmal namentlich in einer so zeitlich umfassenden Runde erwähne, weil ohne sie hätte ich das, glaube ich, alles nicht machen dürfen, die mir dann die Verantwortung übertragen haben. Und dann nach knapp 10 Jahren war es dann auch irgendwann mal gut und Thomas Röttgermann war damals in verantwortlicher Funktion bei UFA Sports und fragte mich dann, ob ich Lust habe, mal auf die andere Seite zu wechseln, auf die Seite des Vermarkters, ja.
Was hat dich daran interessiert? Ich meine, du warst Clubchef und warum war es für dich spannender, in die Vermarktung zu gehen?
Naja, ich war Verantwortlicher eines Drittligisten und hatte jetzt über die Vermarktungsseite die Möglichkeit, in die Bundesliga zu wechseln. Es standen damals für mich Aufgaben bei Borussia Dortmund oder beim HSV zur Verfügung und das fand ich eben sehr reizvoll und ich glaube, dass ich per se jemand bin, der dann neugierig ist, auch was Neues zu machen und ich glaube, dass meine Geschichte dann in Münster auch auserzählt war. Meine Frau hat mich auch angeschoben, was Neues zu machen. Und ich glaube, das war wichtig, diese Veränderung herbeizuführen, weil ich dadurch nochmal eine ganz andere Perspektive erschlossen habe. Und von daher war das, glaube ich, ein wichtiger Move, im Oktober 2000 den Weg zum Vermarkter nach Hamburg zu gehen.
Und du warst ja erst verantwortlich, wenn ich es richtig gesehen habe, als Head of HSV. Du hast die HSV-Vermarktung gemacht, später dann Borussia Dortmund und dann wieder so der klassische Weg vom Vermarkter zurück zum Verein.
Ja, irgendwann hat es mich, also ich war dann auch wieder 10 Jahre beim Vermarkter. Das war mega cool. Ich habe da eine Menge gelernt, hatte in Werner Hackmann auch einen sehr eigenwilligen Vorstandsvorsitzenden beim HSV als Sparringspartner und Mentor, aber das hat mir gut getan. Mein erstes Spiel, das werde ich auch nie vergessen. Ich hatte mein letztes Spiel mit Preußen Münster beim Lüneburger SK und mein erstes Spiel, darüber habe ich vor ein paar Wochen noch mit Niko Kovac gesprochen, war das legendäre Champions League Spiel des HSV gegen Juventus Turin, das 4:4 endete. Niko hat nämlich selber auch mitgespielt. Und da habe ich gesagt, boah, was Geileres kann dir ja eigentlich nicht passieren. Jetzt vom Preußen Münster, Lüneburger Heide und du sitzt jetzt hier auf einmal in verantwortungsvoller Position beim HSV und die spielen Champions League. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, wie groß der Abstand in einer bestimmten Zeit zwischen Hamburg und dem BVB war und wie sich das dann auf einmal in den letzten Jahren gedreht hat. Aber war eine tolle Zeit und möchte ich nicht missen und ja, irgendwann hat Aki Watzke mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, wieder für den BVB direkt zu arbeiten. Und dann ist ein Traum in Erfüllung gegangen.
Die Agentur, für die du gearbeitet hast, die ist ja aufgegangen dann in Sport 5. Das ist ja einer der größten Vermarkter der Welt. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, haben die 17.000 laufende Verträge von den LA Lakers bis Borussia Dortmund, die sie machen. Vermarkten auch irgendwie Hospitanzen bei Fußball-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Du hättest auch nach LA gehen können für Sport 5 oder nach Asien gehen können. Aber es war für dich keine Option. Für dich war klar, wenn ein Fußballverein da ist oder Aki Watzke anruft, muss ich kommen. Echte Liebe.
Kann man so auf den Punkt bringen. Also Fußball ist mein Sport. Das mit dem HSV war eine einmalige Chance. Ich hätte es besser gefunden, wenn man mir bei UFA Sports die Möglichkeit gegeben hätte, direkt für den BVB zu arbeiten. War dann eben so nicht. Aber ich bin wirklich Fußballfan und Fußball-Junkie und liebe den Fußball und von daher war das für mich eine Riesenchance und andere Optionen hätten sich dann für mich nicht gestellt. Und ja, der Traum für den BVB arbeiten zu dürfen. Ich bin Westfale, ich würde sagen Münster und Dortmund, das passt schon gut zusammen, auch wenn Dortmund natürlich mehr mit dem Ruhrgebiet als immer mit Westfalen in Verbindung gebracht wird, aber ich finde, das matcht extrem gut und von daher war ich ja richtig happy, als ich dann im Oktober 2010 hier am Rheinlanddamm 207 mein BVB-Büro bezogen habe.
Hattest du irgendeine Karrierestrategie?
Nee, habe ich nie gehabt, habe auch nie, ich will immer das Beste aus dem, was ich verantworte, machen. Ich finde, es gehört auch zu einem professionellen Verständnis, dass man mit Rückschlägen so umgehen muss und dann nicht beleidigt sein muss. Ich bin immer sehr ehrgeizig, glaube ich. Ich habe Lust an dem und auf das, was ich mache. Und ich habe vielleicht die Fähigkeit ist ja übertrieben, aber ich habe immer im richtigen Moment ich habe vielleicht Glück gehabt, dass ich häufiger am richtigen Ort mich befunden habe und habe mich sehr gefreut, als ich die Möglichkeit jetzt bekommen habe, noch verantwortungsvoller für den BVB tätig sein zu dürfen.
Du bist in vielen Bereichen eine Ausnahme, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass heute in der Zeit flippen alle so schnell ihre Jobs. Keiner macht heute mehr im Business als Manager gerne einen langen Vertrag. Irgendwie ein Jahr da, zwei Jahre da, dann geht man dahin, dann hat man einen anderen Traum, dann möchte man Work-Life-Balance, dann möchte man sich nochmal neu entdecken. Aber du bist irgendwie, ja, seit 2010 jetzt auch schon bei Borussia Dortmund. Ist es so, weil der Job so krass ist oder was ist es? Du hast hier alle Stationen gemacht, Marketing, Vertrieb, Digitalisierung, Internationalisierung und jetzt eben Sprecher der Geschäftsführung. Aber dass du so lange in der heutigen Zeit, die so schnelllebig ist, bei einem Arbeitgeber bleibst?
Also mir macht das Spaß. Ich glaube auch dadurch, dass wir in einer sehr schnelllebigen Branche sind und ich auch vor Veränderungen keine Angst habe und auch bereit bin, mich, glaube ich, selber mitzuentwickeln, wird beiden nicht langweilig und besteht auch eher eine geringe Gefahr des beidseitigen Verschleißes. Aber ich könnte Kritiker verstehen, die sagen, Mensch, der ist doch jetzt zu lange da und brauchen wir nicht eine Veränderung. Es führt aber dazu, dass ich mich eher motiviert fühle, denen zu zeigen, dass es keiner Veränderung bedarf und dass ich immer noch der richtige Mann am richtigen Ort bin. Aber ja, ich kann verstehen, dass das für den einen oder anderen, insbesondere im Senior Management, eher untypisch erscheint, wenn jemand so lange Verantwortung hat. Und bin mir auch sicher, dass das irgendwann mal zu Ende gehen muss. Aber noch habe ich zumindest die Energie und den Enthusiasmus, mich einzubringen. Und solange die andere Seite auch noch glaubt, dass das für beide einen Mehrwert bietet, freue ich mich darüber und werde alles dafür tun, dass das noch ein paar Tage so weitergeht.
Was bedeutet das für den Fußball 2026 mit dem Blick nach vorne, dass mit dir ein Vermarktungsprofi an CEO-Stelle ist?
Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt, weil ich ja mich nicht nur über dieses Thema definieren würde. Ich habe das sicherlich als Schwerpunkt Kompetenz. Wir sind aber ja in der Geschäftsführung auch ein Team. Wir haben den Sport sehr, sehr gut durch Lars und Ole abgedeckt. Svenja als neue Kollegin, die jetzt den Frauenfußball und das Personalwesen verantwortet, das ist ja unser Hauptkapital, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann Thomas Dresser als unseren Finanzchef, der schon an der Restrukturierung mitgearbeitet hat. Ich glaube, wir sind ein gutes Team und wenn wir so weiter zusammenarbeiten, wie wir das in den ersten 6 Monaten getan haben, jeder sich auf seinem Gebiet einbringt, wir dann auch uns übergeordnet austauschen und ergänzen bei übergeordneten Entscheidungen, alle ihre Eitelkeiten gut im Griff haben, das ist ja auch immer wichtig, ne? Das ist ja im Fußball immer so ein bisschen verleitet ja immer, dass man meint, man müsste sich dann zu allem äußern. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also wichtig wäre, dass jemand wie du das genauso dann einschätzt. Und Fachkompetenz ist wichtig und wir haben alle relevanten Fachkompetenzen in unserer Führung vertreten. Wir haben dann ein sehr gutes Miteinander mit unserem Präsidium, was ja dann auch unsere Arbeitsverträge unterzeichnet. Toller Doppelpass, habe ich ja schon mehrfach gesagt, auch mit Aki Watzke als dem Präsidenten. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt und wenn wir so weitermachen als Team, dann wird mir nicht bange vor der Zukunft.
Ja, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn der CEO noch ein paar große Werbedeals macht. Und ich meine zwei große Werbedeals, um sie nur mal zu nennen, Puma. Ich glaube, der Puma-Vertrag insgesamt, glaube ich, bringt euch über die Jahre 400 Millionen. Und du hast Vodafone zurückgebracht, in den Fußball auch zurückgebracht. Die waren vorher nur bei Man United und sind durch dich, du wirst jetzt gleich sagen, durch euch zurückgekommen in den Fußball.
Ja, schon durch uns. Also das ist ja auch, wenn wir gerade Sport 5 angesprochen haben, wird ja auch immer die Frage gestellt, warum arbeitet ihr mit einer Vermarktungsagentur zusammen? Warum macht ihr das nicht selber? Da spielen wir schon gemeinsam mit. Und ich freue mich, dass ich dann am Ende immer derjenige bin, der damit in Verbindung gebracht wird. Aber das ist schon Teamwork und mit vielen Kolleginnen und Kollegen an ganz vielen Stellen zu arbeiten und Unternehmen zu kontaktieren und ihnen aufzuzeigen, was die Stärken von Borussia Dortmund ist. Das funktioniert nur im Team und ist auch harte Arbeit. Ist ja nicht so, dass hier permanent das Telefon klingelt und jemand sagt, ich hätte hier ein paar Euro und ein Kommunikationsbedürfnis, was ich gerne mit Borussia Dortmund befriedigt sehe. Also da sind wir schon als Team Team gut aufgestellt und da ist mir auch wichtig, dass wir immer die gemeinsame Ansprache in den Vordergrund stellen.
Okay. Carsten, wir sind schon in der Nachspielzeit, deshalb noch drei schnelle Fragen. Wir sitzen hier im Headquarter, wir haben den Iduna Park hier in Sichtweite, die Wand.
Den Signal Iduna
Park. Signal Iduna.
Das alte Westfalenstadion, den aktuellen Signal Iduna Park.
Warum investieren Brands wie Puma, wie Vodafone so viel in Borussia Dortmund? Warum entscheiden sie sich für euch und nicht für jemand anderes, wo du heute ja jede Wahl hast? Du kannst dein Geld auch in die Formel 1 stecken, in NBA, in American Football, whatever. Warum stecken sie es gerade in Borussia Dortmund?
Ich glaube, dass wir ein extrem emotionaler, sympathischer, attraktiver, überhaupt nicht polarisierender, gewinnender, wertstiftender, für Haltung stehender Fußballverein sind, der eine Community mitbringt, die außergewöhnlich ist. Und sich auf diese einzulassen und mit dieser auf sich aufmerksam zu machen, Menschen zu begeistern, das ist etwas, was Borussia Dortmund in einer Perfektion ist vielleicht etwas übertrieben, weil das zu uneingeschränkt wäre, aber das bietet Borussia Dortmund in einer Dimension wie kaum ein anderer. Und die Player, die du gerade genannt hast, haben auch ihre Stärken, aber wir reden da mehr über Plattformen und wir schaffen halt eine Emotionalität in einem extrem sympathisch aufgeladenen Umfeld wie kaum ein anderer. Und deshalb, ja, wir sind wirklich sehr, sehr stolz, dass wir es geschafft haben, solche Marken für uns zu begeistern. Und wenn ich noch einmal auf Vodafone zurückkommen darf, wir haben super gerne mit 1&1 und Ralf Dommermuth zusammengearbeitet. Das war eine Top-Partnerschaft. Es ist übrigens auch bemerkenswert, finde ich, dass wir Ralf Dommermuth und 1&1 damals, der nie, mit Ausnahme des Segelsports, der nie mit seinen Marken im Sponsoring aktiv gewesen ist, für den BVB begeistern konnten. Und dass wir es dann geschafft haben, auf einen Telekommunikationsanbieter mit 1&1 den nächsten, nämlich Vodafone, für uns zu begeistern, der zuvor mit David Beckham und Man United ein fast schon ikonisches Sponsoring betrieben hat. Das hat uns, das habe ich Gregor Gründgens und Marcel de Groot bei der Unterschrift auch nochmal gesagt, das hat uns echt stolz gemacht. Das war vielleicht sogar so ein Brand-Ritterschlag für uns, denn dieses Beckham-Trikot nochmal zu sehen, und das war ja nun wirklich auch eine richtig erfolgreiche Man United-Zeit, und jetzt kommen die zurück in den Fußball und suchen sich Borussia Dortmund aus, das fand ich schon enorm. Und wir haben ja auch mit Rewe und Polestar und der Signal Iduna und Rheinmetall und Vilo und vielen anderen Marken richtig starke Player an Bord. Wenn man sich die Brandqualität mal anschaut und vergleicht mit der vor 15 oder 20 Jahren, dann ist da echt eine Entwicklung vorzuweisen, die für uns, wenn man einmal das Wort Marke nutzen darf, ich mache das ungerne, aber der für diese Marke Borussia Dortmund spricht.
Wow, Glückwunsch. Carsten, die vorletzte Frage. Deine Spieler, Trainer, Staff, alle haben den Druck, die müssen Spiele gewinnen und irgendwann die Meisterschaft gewinnen, auch wenn du es nicht sagst, oder im Pokal.
Das wollen wir übrigens alle. Ich sagte, der Druck, den wir alle verspüren auf der Tribüne, weil wir alle gewinnen wollen, der ist enorm. Also der treibt uns auch an, aber der ist kaum auszuhalten.
Das wäre genau meine Frage. Wie hältst du das aus? Wie gehst du auch mit dem Druck um? Wir sind hier heute bei dir im Headquarter. Und für alle, die nicht so tief in dem Fußballbusiness sind und denken, wieso, die Saison ist doch zu Ende, die sind doch schon längst alle im Urlaub und liegen jetzt am Strand. Nein, du bist hier. Für dich ist jetzt die heißeste Phase. Und du weißt, die Zeit läuft. Dann kommen eben die ganzen Fans. Dann steht die gelbe Wand. Alle haben maximale Erwartungen. Und du musst jetzt die entscheidenden Verträge mit deinem Team absegnen. Welchen Vertrag verlängern wir? Wen signen wir nicht. Und echte Liebe bedeutet ja auch, ich sag mal zumindest, echte Enttäuschung, wenn es nicht klappt. Wie groß ist für dich dieser Druck? Du bist seit 15 Jahren, 16 Jahren schon in diesem Club. Du hast so viel für den Club gemacht. Jetzt stehst du an der Spitze und du weißt, wenn du jetzt Fehler machst, ist es wahrscheinlich für dich schwierig, hier zum Rewe-Markt zu gehen und einzukaufen, ohne dass dich jeder schon schräg anguckt und sagt, was ist da los? Wie gehst du persönlich als Leader mit diesem Druck um und wie schaffst du es dabei auch mutig zu bleiben, dass du mutig entscheidest und nicht aus Angst entscheidest? Jürgen Klopp hat mal diesen schönen Satz gesagt, wir spielen mit der Lust zu gewinnen.
Und nicht mit der Angst zu verlieren, ja. Also mich treibt Druck an, der motiviert mich eher. Ich würde auch behaupten wollen, dass ich immer eher die Chance sehe als das Risiko. Jetzt bin ich vielleicht auch, du hast mich vorhin in dieses Vermarktungsklischee gedrängt. Ich nehme auch ein Nein und eine erste Absage A, nicht persönlich und zweitens nicht hin. Also für mich geht's dann eher darum, sich zu überlegen, wie kann ich daraus doch noch ein Ja machen? Und ich versuche auch zwischen den Zeilen eher das Positive rauszufiltern als das Negative. Und ich habe den Vorteil, dass wir eine richtig gute Truppe haben. Also wir sind an ganz, ganz vielen Stellen als Borussia Dortmund richtig gut aufgestellt. Wir haben eine junge Mannschaft, wir haben hohe Kompetenz, wir haben viel Enthusiasmus, wir haben viel Leidenschaft. Und du hast so eine, also ich würde behaupten wollen, wenn ich aus dem Gebäude rausgehe, gehe ich mit breiter Brust raus, weil wir richtig gut aufgestellt sind. Und wir haben alle Bock auf diesen Verein. Und deshalb bin ich zu 100% davon überzeugt, dass da was Gutes bei rauskommt. Trotzdem gebe ich dir recht, fühlt sich das in dem Moment des Anpfiffs anders an, weil du natürlich auch Gefahr läufst, immer wieder mal an das Negative zu denken. Und dann denkst du an Szenarien. Da muss ich ein bisschen auch an mir arbeiten. Das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. Und trotzdem freue ich mich auf unsere Spiele, weil ich an unsere Stärken glaube. Aber ich bleib bei der Wahrheit, ich kann nicht verhehlen, dass ich natürlich auch manchmal Angst davor habe, wenn es nicht gut geht und dann auch in solchen Szenarien lebe. Deshalb ist das jetzt nicht purer Genuss für mich, 90 Minuten Fußball zu schauen.
Okay. Carsten, die letzte Frage.
Jetzt noch bin mal, ich gespannt.
Nochmal einen Blick zurück,
ja.
Auch wenn der Nacken dann wehtut. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, bist heute 57 Jahre.
Ja, leider schon, ja.
Wenn du nochmal zurückschaust auf den 20-Jährigen, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
Meinem 20-Jährigen Ich würde ich geben, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Ausbildung hätte ich gerne beendet, aber wo ich mir treu geblieben bin, ist, glaube ich, alles, was ich mache, mit 100% Freude, Leidenschaft, Enthusiasmus, Engagement, Commitment zu machen. Also ich stehe, glaube ich, hinter dem, was ich mache, und ich muss da richtig Bock drauf haben. Und ich möchte Dinge machen, ich will Dinge machen. Und wenn ich diese intrinsische Motivation beizubehalten oder alles dafür zu tun, dass ich sie habe, das würde ich mir immer wieder mitgeben und vielleicht als eine meiner Stärken definieren, weil das hat am Ende mich angetrieben und wahrscheinlich dazu geführt, dass ich hier heute als 57-Jähriger dein Gesprächspartner bin.
Wow, danke, dass du mein Gesprächspartner warst, Carsten. Schlusspfiff!
Wie lange haben wir jetzt gemacht?
Ich glaube, 90 Minuten mit
Wahnsinn,
Verlängerung, oder?
Wahnsinn, wer hört
Maxi,
sich das an?
Maxi, wie lange haben wir gemacht? Maxi ist hier, der die Videos immer macht.
Der ist zwischendurch eingeschlafen. Ich habe mal nach rechts
eine
geguckt.
Eine Stunde und 42 haben wir gemacht. Okay,
Alter,
länger als jeder VAR. Carsten, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Wertschätzung, dass wir hier heute bei euch im Headquarter sein durften. Wirklich alles Liebe für dich, für deine Family, für das Team und für alle Fans von Borussia Dortmund. Ich glaube, ich darf sagen, ich wünsche euch Titel, ich wünsche euch Meisterschaften, Pokale, ich wünsche euch Champions League. Weil ich finde einfach, echte Liebe, das ist so irgendwie, finde ich, der beste Claim der Welt. Und man spürt hier die Liebe bei euch. Man spürt das, wenn man hier bei dir durch die Offices geht. Man spürt das bei den Teams. Und meine Bitte an die Tomorrow Community Schreibt in die DM, was ihr zu Carsten sagt, zu seinen Ideen und Visionen, was er hier mit Dortmund macht, und schreibt in die Kommentare, ob Dortmund das Zeug hat, auch Titel zu gewinnen oder eben nur die Spieler ins Schaufenster zu stellen und dann wegkaufen zu lassen. Was ist eure Meinung? Schreibt es hier rein. Vielen Dank an alle hier von Borussia Dortmund, an Maxi fürs Video, an das Team hier aus der Kommunikation, und wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr bei Tomorrow auf YouTube. Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.